Ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen, dass wir in unserer Debatte weiterfahren können. Ich muss noch bekannt geben, dass für einen Nachmittag sich der Landrat Christian Arnold entschuldigen lässt. Wir gehen weiter in der Detailberatung. Wir haben am Morgen ja das Eintreten noch bestimmt. Und gehen jetzt zur Detailberatung Bericht für ein regionales Sportzentrum Unteres Rüstztal. Motion Markus Holzgang Altdorf, überarbeitete Version. Römisch 1, Zusammenfassung. Seite 3, erstens Ausgangslage. Zweitens vorgenommene Änderungen. 2.1 Vorgehensweise. 2.2 Skizzierung von einem regionalen Sportzentrum. Das geht weiter bis Seite 7. 2.3 raumplanerische Überlegungen. 2.4 Seite 9 Vernehmlassungsergebnis. Seite 11 2.3 5 in der Zwischenzeit realisierte Anliegen, Problem Fußballplatz. Drittens, Seite 12, Beurteilung von der Situation aus Sicht vom Regierungsrat. Seite 13, bevor wir zum Antrag kommen, gehen wir in die Beilage. Und die werde ich als Ganzes diskutieren. Es sind keine Wortmeldungen. Dann kommen wir zurück zum Antrag. Es stehen zwei Anträge im Raum. Der Landrat Katri hat den Antrag gestellt für ablehnende Kenntnisnahme und Motion Holzgang nicht abzuschreiben. Die Kommission hat den Antrag gestellt, den Bericht ohne Wertung zur Kenntnis zu nehmen und die Motion abzuschreiben. Sind da dazu jetzt noch Wortmeldungen? Landrat Toni Moser.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe einfach Mühe zu verstehen, wieso dass man Motion jetzt nicht will abschreiben. Weil was machen wir, wenn wir die nicht abschreiben? Jetzt soll da ein regionales Sportzentrum geplant werden, so ein nebulös, wo ein Viertel von der Gemeinde zwar dafür sind, ein Viertel von der Gemeinde sind dagegen, und ein paar tun sich irgendwie so ein nebulös äußern, und da sollen wir jetzt Planung an die Hand nehmen. Also, was machen wir denn da? Ich wundere mich, wenn wir jetzt Geld ausgeben für so ein nebulöses Projekt. Da wundert mich, dass die bürgerlichen Parteien das wollen, wo ja sonst immer Bedenken haben, mit denen unsere Staatskasse zu fest fordern. Ich weiss nicht, was wir denn sollen damit. Es ist der Bedarf ausgewiesen an Fußballplätzen, das tut mir wichtig, dass man das angeht, das geht mir ja auch. Aber so ein Sportzentrum, das ist ja offenbar gar nicht ausgewiesen, wenn ich da die Vorlagen anschaue. Ist ja gar nicht das Bedürfnis um, und jetzt sollen wir da Geld in die Hand nehmen, das weiter zu verfolgen. Da fehlt es mir. Und dann erlaube ich mir noch ganz kurz einen Hinweis. Ich teile die Meinung von den Vorrednern, von Flavio Giesler und von der Selin Huber. Wir brauchen sicher Raum auch für unseren Sport. Ich bin selber ein grosser Verfechter vom Sport, weil ich auch seine gesundheitsfördernde Wirkung anerkenne. Aber dann müssen wir auch mal schauen, wie gehen wir mit unserem Land um. Und dann möchte ich Sie bitten, in der Beilage nur einfach Seite 24 aufschlagen. Das ist ein wunderbares Foto. Was machen wir mit unserem Land? Wir wandeln das Land umwandeln in oberirdische Parkanlagen. Ja, da wundert es mich nicht, haben wir am Schluss keine Fußballfelder mehr. Ich denke, da der Umgang mit dem Land, das ist etwas Wichtiges, sollen wir das machen. Und man fragt sich, ist das noch Zukunft, weiter oberirdische Parkanlagen zu erstellen, die den Fußballfelder wegfressen? Danke.
Danke vielmals. Herr Landrat Sicher, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich glaube, so einfach ist es jetzt auch wieder nicht. Ich kann zumindest die Argumentation von der Regierung verstehen, dass man es im jetzigen Zeitpunkt nicht in den Richtplan genommen hat. Argument von der Justizdirektorin habe ich folgen. Aber im Ganzen vermisse ich halt schon den Weitblick. Und das vermisse ich jetzt auch im Votum vom Kollegen Moser. Ich bin klar der Meinung, dass eine gemeinsame Lösung von allen Gemeinden miteinander für alle von Vorteil ist. Und gerade wenn man den Landbedarf anspricht, wenn jeder dezentral eine Sportanlage baut, muss jeder dezentral Parkplatz zur Verfügung stellen. Wenn es gelingt, das irgendwo zentral zu machen, optimalerweise vielleicht sogar angrenzend an eine Industriezone, wo wir bereits Parkplätze haben, die durch den Tag gebraucht werden und die am Abend für die Nutzung der Sportplätze zur Verfügung stehen, gibt es da in meinen Augen sehr grosse Synergien, die insgesamt auf das Ganze gesehen zu einem deutlich kleineren Landbedarf würden führen. Wir haben da schon mehrfach das fehlende Interesse der Gemeinden gehört. Kollege Zgrag hat das auch schon gesagt. Das ist ja logisch. Im heutigen Mechanismus der Finanzierung ist klar, dass keine der Gemeinden den Platz bei sich will. Wir werden im November wieder über den Zentrumslastenausgleich diskutieren und dort werden wir auch wieder auf solche ähnliche Punkte oder Fragestellungen kommen. Am liebsten hat jede Gemeinde, dass es zwar noch ist, aber nicht auf dem eigenen Gemeindegebiet. Also am liebsten gerade bei der Nachbargemeinde, aber gerade hinter der eigenen Grenze. Das wäre optimal. Die Entwicklung scheint mir eben wichtig, dass wir heute am Nachmittag den Bedarf nicht ausgewiesen haben. Das mag vielleicht sein. Aber wir haben vorher gehört, von was für Entwicklungsszenarien man ausgeht, von wachsenden Arbeitsplätzen, von einer zunehmenden Wohnbevölkerung. Das ist auch schon mehrfach gesagt worden. Das wird dazu führen, dass auch die Ansprüche an Freizeitbetätigungen Und es wird hoffentlich auch wieder mehr Jugendliche haben, die sich auch sinnvoll werden müssen oder dürfen beschäftigen. Und das, dem müssen wir Rechnung tragen. Wir dürfen nicht von der heutigen Situation leiten, dass wir jetzt im Moment den Bedarf nicht haben. Mit einem Richtplan reden wir nicht von der Planung von heute und morgen, sondern von der Planung von übermorgen und von überübermorgen. Darum bin ich klar der Meinung, wir können das nicht einfach zur Tagesordnung übergehen. Sonst zwingen wir nämlich Gemeinden künftig auch wieder Alleingang zu machen, die in meinen Augen einfach im Gesamtkontext suboptimal sind. Darum ist für mich klar, das Problem ist nicht gelöst, das Projekt ist weiter zu verfolgen und darum ist die Motion nicht abzuschreiben.
Besten Dank. Es scheint keine Wortmeldungen mehr zu sein. Dann käme ich zur Abstimmung. Wir stimmen über die beiden Punkte separat ab. Erstens, der Landrat nimmt den Bericht zur Kenntnis. Wer den Kommissionsantrag ohne Wertung unterstützt, drücke ich Plus-Taste. Wer den Antrag vom Landrat Katrin Rudi für eine ablehnende Kenntnisnahme will unterstützen, der drückt Minustaste, 0 für Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 41 Ja zu 18 Nein den Kommissionsantrag unterstützt und der Bericht ohne Wertung zur Kenntnis genommen. Wir gehen weiter zum Punkt 2. Die Motion Markus Holzgang Altdorf für ein regionales Sportzentrum Unteres Reusstal wird als materiell erledigt abgeschrieben. Wir haben auch hier wieder zwei Anträge. Der Kommissionsantrag ist, die Motion abzuschreiben. Der Antrag vom Landrat Rudi Katri ist, die Motion nicht abzuschreiben. Wer die Motion will abschreiben, soll das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer die Motion nicht will abschreiben, tut das mit der Minus-Taste bestätigen. 0 ist für Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 34 Ja zu 23 Nein und 2 Enthaltungen die Motion Markus Holzgang abgeschrieben. Wir kommen zum nächsten Geschäft. Bericht zur verdichteten Bauweise und Lockerung des Heimat- und Denkmalschutzes, Postulat Rudi Katri. Ich darf hier zum Eintreten im Alex Intercom, Landrat, Präsident der Justizkommission, das Wort erteilen.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, da bin ich wieder. Der Landrat Rudi Katri ersucht in seinem Postulat einen Bericht zu erstellen, oder hat ersucht, wo die vergangenen und zukünftigen Bauzonenentwicklungen und die zukünftigen Herausforderungen im Bereich der Verdichtung und Siedlungsentwicklung nach innen darlegt. Weiter ist die Frage zu beantworten, ob die bestehenden Heimatschutz- und Denkmalschutzvorschriften einer verstärkten Verdichtung entgegenstehen. Der vorliegende Bericht zeigt auf, dass aufgrund der Umsetzung des revidierten Raumplanungsgesetzes sich die zukünftige räumliche Entwicklung der Urner Gemeinden massgeblich innerhalb der heute bestehenden Bauzonengrenzen abspielen wird. Der steigende Druck auf das Kulturland, die Hochwasserereignisse, die steigende Mobilität, Emissionen, aber auch die Umsetzung der RPG-Revision zeigen, dass eine Neuorientierung der Siedlungsentwicklung auch in Uri notwendig ist. Die bestehenden Gesetze im Bereich des Heimatschutz und der Denkmalpflege stehen dieser Aufgabe nicht im Weg. Eine Untersuchung in drei Ortskernen hat gezeigt, dass gerade in historischen Ortskernen und Kernzonen heute sehr hohe Dichten bestehen und das Potenzial für eine weitergehende Verdichtung begrenzt ist. Ziel zur Verdichtung, zur Wohnqualität und zum Ortsbildschutz miteinander zu vereinbaren, erfordert eine ortsspezifische Auseinandersetzung. Eine generelle Regelung über Bauvorschriften führe laut Bericht oft nicht zum Ziel. Die Regierungsrätin Heidi Zkraken hat JUKO einleitend über den Bericht informiert, bevor wir den im Detail beraten haben. In diesem Dokument steckt ein hoher Arbeitsaufwand. Die einzelnen Fragen sind sehr ausführlich beantwortet worden und mit vielen Beispielen ergänzt. Die Ausführungen erlauben jedem ein klares Bild über Ziel und die Arbeitsweise vom Heimat- und Denkmalschutz zu bekommen. In der Detailberatung haben wir uns ausführlicher zur Frage im Punkt 3.7 unterhalten. Dabei ist es primär über den Ablauf, die Beantragung und die Höhe von Unterstützungsgeldern bei einer Sanierung respektive bei einem Umbau von geschützten Objekten gegangen. Zudem ist der JUKO aufgezeigt worden, nach welchen Grundsätzen vorgegangen wird, wenn ein Objekt seitens der Justizdirektion als schützenswert definiert wird. Die JUKO beantragt am Landrat, auf die Vorlage einzutreten, den Bericht vom Regierungsrat ohne Wertung zur Kenntnis zu nehmen und das Postulat als materiell erledigt abzuschreiben. Danke.
Besten Dank. Sind weitere Wortmeldungen zum Eintreten? Herr Vizepräsident Landrat Christoph Schilli.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe die Ehre, das gemeinsame Eintretensvotum zu halten, weil der Bericht vom Regierungsrat allseits unumstritten ist. Der Bericht vom Regierungsrat beantwortet die Fragen vom Landrat Rudi Katri gut, verständlich und nachvollziehbar. Der Kanton zeigt in seinem Bericht und in der Richtplananpassung und im revidierten Raumplanungsgesetz gut auf, wenn er mit dem Ziel des verdichteten Bauen und der Anliegen vom Heimat- und Denkmalschutz umgehen will. Die Fraktionen werden den Anträgen vom Regierungsrat folgen, das heisst das Postulat abschreiben und den Bericht zur Kenntnis nehmen. Danke.
Besten Dank. Sind weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Eintreten ist nicht bestritten und gilt als beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung. Bericht zur verdichteten Bauweise und Lockerung vom Heimat- und Denkmalschutz, Postulat Rudi Katri Schattur. Römisch 1, Ausgangslage. Römisch 2. Bevor wir zum Antrag kommen, gehen wir in Beilage. Erstens Zusammenfassung. Römisch 2 ausführlicher Bericht. Erstens Ausgangslage. Zweitens Bezug zur Umsetzung RPG-Revision. Drittens Beantwortung der Fragen. 3.1. Wie sieht es mit den bestehenden Baulandkapazitäten in den einzelnen Gemeinden im Kanton Uri aus und wie lange reichen die noch? Wie viel Kulturland ist in den letzten 10 Jahren in den einzelnen Gemeinden in Bauland eingezont und wie viel von diesem Bauland ist verbaut worden? 3.3, ich die Frage jetzt nicht mehr erwähnen. 3.4, 3.5, Seite 11, 3.6, Seite 14, 21, 3.7, Seite 22, 3.8, Seite 24, 3.9. Dann gehen wir zurück in den Antrag. Herr Landrat Rudi Katri, Sie haben das Wort.
Geschätzte Frau, geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich erlaube mir kurz 2-3 Worte zu diesem Vorstoss noch zu ergänzen. Vorerst bedanke ich mich aber beim Regierungsrat, insbesondere bei der Frau Justizdirektorin, für die qualitativ sehr gut abgefasste Berichterstattung. Es besteht im Kanton Uri, wie das aussieht, doch noch bestimmte Baulandreserven, die teilweise sicher auch unterschätzt werden. In der Berichterstattung vom Regierungsrat erkennt man aber auch, dass Theorie und Praxis da teilweise ein bisschen auseinanderliegen. Unter verdichteten Bauen bestehen wir nicht alle das Gleiche. Es sollte auf den ersten Blick gemeint sein, dass man in die Höhe bauen sollte. Muss das nicht unbedingt der Fall sein? Und da bitte ich schnell der Weibel eine Folie aufzulegen. Haben wir erlaubt, aufgrund von der Einschätzung vom Regierungsrat in diesen 3 verschiedenen Gemeinden, Bürgeln, Flüelen und Göschenen, was man so verstehen kann, das sind Parzellenflächen, zum Beispiel 2000 Quadratmeter. Die einen haben Ausnutzungsziffern, andere haben keine Ausnutzungsziffern. Bei Bürgeln sieht man das mit einer Ausnutzungsziffer 0,65. Das heisst, mit diesen 2000 Quadratmeter Parzellenland darf ich Maximum 1300 Wohnflächen daraus generieren. In Flüelen sieht man, dass man 1,82, das ist ja schon ein Mischwert, die haben keine Ausnutzungsziffer, da kann man mit 2000 Quadratmeter 3500 Quadratmeter Wohnfläche generieren und in Göschenen mit 2000 dann mit einer Ausnutzung von 0,88 1760 Quadratmeter. Das ist ein Anliegen, das man am Regierungsrat da unbedingt muss mitgeben. Wir haben es auch schon in einer Diskussion können feststellen. Verdichtete Bauweise heisst nicht vorerst, dass man höher bauen muss. Genau das, was wir vermutlich im Ortsbild nicht wollen, wo dann plötzlich irgendwelche Krater aus dem Ortsbild rausstechen, sondern verdichtete Bauweise, bevor man überhaupt in die Höhe gehen sollte. Und so ist es ja auch im Raumplanungsgesetz jetzt eigentlich vorgegeben, sollte man eine Maximierung erreichen, dass man aus der Parzellenfläche möglichst viel Wohnquadratmeter rausholen kann. Wenn man das hochrechnet mit 200'000 Quadratmeter Bauland, wie ganz sicher in den letzten paar Jahren verbaut worden ist im Kanton Uri, mit einer Differenz von einer Ausnutzungsziffer von 0,4 auf 1,0. Flüelen ist immer noch 1,82, also realistisch 1,0 heisst sie das, dass man 120'000 Quadratmeter mehr Wohnfläche generieren konnte. Und das entspricht an 1000 Wohneinheiten von etwa 120 Quadratmetern, mit anderen Worten eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Eigentlich müsste der Regierungsrat jetzt aufgrund vom neuen Richtplan und Baugesetz, nicht Richtplan, sondern vom neuen Baugesetz, die Gemeinden auch auffordern, dass Ausnutzungsziffern unter 0,6 keinen Platz mehr dürfen finden. Sonst ist es eigentlich verrückt, wenn wir da in die Höhe verbauen können und die Flächen nicht dementsprechend ausnützen. Das ist ein grosses Anliegen und da sind wir überzeugt, dass man viel erreichen kann, wenn man die Gemeinden jetzt auch in die Richtung versucht zu steuern. Ansonsten würde ich nicht länger werden, bedanke ich mich nochmals beim Regierungsrat für die gute Berichterstattung. Ich gebe das Wort zurück.
Danke vielmals. Das Wort wird noch verlangt vom Landrat Andreas Bilger.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als Zweitunterzeichner habe ich auch noch 2 Ausführungen oder 2 Aspekte, die ich mir schnell anschauen möchte. Der Bericht ist wirklich gut abgefasst und eine gute Ergänzung zu den raumplanerischen Vorlagen, die wir jetzt heute hatten. Ich finde, es ist einfach wichtig, dass er nicht in der Versenkung verschwindet, wie das oftmals der Fall ist mit solchen Berichten. Er ist auch ein gutes Arbeitsinstrument meines Erachtens für Gemeinden, die jetzt raumplanerisch die ganze Geschichte umsetzen müssen. Als Idee könnten wir allenfalls den Gemeinden oder den Behörden in den Gemeinden, die zuständig sind, den Bericht zur Verfügung stellen. Im Weiteren kann man zum Bericht auch entnehmen im Bereich Heimat- und Denkmalschutz bei den Gebäuden, die klassifiziert sind, dass da doch wesentliche Aussagen drin sind. Landläufig hat man ja das Gefühl, wenn etwas klassifiziert ist, dann kann man nichts mehr machen, das ist sowieso zu teuer, man bekommt keinen Beitrag über, man wird eingeschränkt in allen Bereichen. Man kann aus dem Bericht heraus entnehmen, dass das eben nicht mehr so ist. Der Wille ist da bei den Behörden in Zusammenarbeit mit den Gemeinden und den Eigentümern, da sachdienliche Lösungen möglich zu machen. Und es gibt auch wesentliche Beiträge. Wenn man den Erhalt sicherstellt, kann das bis zu 50% gehen an den Investitionen, die man vornimmt, je nach Klassifizierung und Objekt. Und im Weiteren ist es doch auch möglich, im einen oder anderen Fall, dass man die Klassifizierung wieder wegbringt. Ich meine, das ist auch wichtig, das sollte man zur Kenntnis nehmen, das noch meine Ausführungen zum Ganzen. Danke.
Danke vielmals. Dann kommen wir, ja, Frau Lamm, Regierungsrätin und Justizdirektorin, hat noch das Wort.
Frau Präsidentin, Damen und Herren Landräte, ich danke Ihnen für Ihre wohlwollenden Rückmeldungen. Der Regierungsrat ist natürlich froh, dass die Stossrichtungen und die Antworten in ihrem Sinn sind. So schaffen wir auch. Für uns ist auch wichtig, der Bericht, den man erarbeitet hat, ist sicher eine gute Gelegenheit gewesen, so eine Klammer zu machen, was der Landrat Andi Bilger gesagt hat über die ganzen Vorlagen, die wir heute hatten. Und es ist uns ein grosses Anliegen, dem Landrat auch aufzuzeigen, wie das Bauwesen im Kanton Uri auch funktionieren. Es ist natürlich so, das möchte ich schon auch noch sagen, die ganze Sache, Denkmalpflege und Heimatschutz, das ist nicht konfliktfrei, oder? Da gibt es natürlich die Eigentümer, die nicht so wahnsinnig Freude haben, aber wir gehen uns Mühe so zu schaffen, dass wir gute Lösungen finden. Und das ist meistens auch gelungen, Gespräche, bis man die Lösung hat, die können durchaus hinter ein bisschen emotional sein. Aber das ist auch in der Natur der Sache. Ich will nur eine kleine Ergänzung machen wegen der Ausnutzungsziffern. Ich habe das auch mit Interesse jetzt zur Kenntnis genommen, Herr Landrat, zu dieser verdichteten Bauweise. Es ist so, es geht nicht nur in die Höhe. Aber die Ausnutzungsziffern, und Sie merken immer, kommt das Aber von der Regierung, ist natürlich Sache der Gemeinde. Weil das Bauwesen ist im Wesentlichen die Umsetzung nachher Sache von der Gemeinde. Aber wir können gerne der Gemeinde das euch mitteilen. Sie sollen doch das anschauen. Man muss einfach vielleicht dort noch bedenken, dass Dichte im Sinn von einer Ausnutzungsziffer natürlich auch einen Einfluss kann haben auf die Qualität des Wohnens, also die Komfortansprüche. Es wird dann halt ein bisschen enger. Und ich kann mir sagen, vom Herrn Denkmalpfleger, der da ist, und Marco Achermann, der Kantonsplaner, der ja den Bericht gemacht hat, man tut in den Dörfern, die sehr dicht gebaut sind, also zu Geschen oder was oder so, stellen wir schon fest, wenn ein Haus soll umgebaut werden, sehr oft ist die Frage die von der relativen Kleinheit, also von der Enge. Also, aber das müssen dann die Gemeinden jeweils abschätzen, wie man mit dem will umgehen. Vielleicht noch wegen der beitragsberechtigten Kosten. Das ist richtig, je nachdem, welche Stufe ein Inventarobjekt oder ein geschütztes Objekt hat, ob es national geschützt ist oder regional oder lokal, gibt es unterschiedliche Beiträge. Das kann bei einem national geschützten Objekt bis zu 50% gehen von den beitragsberechtigten Kosten. Also von den Kosten, die anfallen, dann für Massnahmen, die zum Erhalt des Baudenkmals beitragen können. Also zum Beispiel Whirlpool oder Sauna wären da nicht dabei. So, weil es nicht zum Erhalt vom weil wir sind ja noch nicht so weit, dass die Whirlpools unter Ding sind. Denkmalschutz, ausser sie hätten einen daheim, so ist es jetzt halt nicht, dann müssen wir es anschauen. So, das zu dem. Also herzlichen Dank, bin zufrieden, wir gehen ins Mühe. Ich kann mir durchaus vorstellen, die Anregung aufzunehmen und die Gemeinde mit unserem Bericht zu bedienen und ihnen auch gleichzeitig schreiben, beim Landrat sei das ein Thema gewesen mit den Ausnutzungsziffern. Machen wir gerne.
Besten Dank. Wir kommen zur Abstimmung. Ich schlage Ihnen vor, dass wir beide Anträge in einem, zum beiden Antrag in einer Abstimmung vorgehen. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann stimmen wir darüber ab. Erstens, vom Bericht zur verdichteten Bauweise und Lockerung vom Heimat- und Denkmalschutz gemäss Beilage wird Kenntnis genommen. Zweitens, das Postulat Rudi Katri Schattdorf zur verdichteten Bauweise und Lockerung vom Heimat- und Denkmalschutz wird als materiell erledigt abgeschrieben. Wenn Sie den beiden Anträgen zustimmen, dann Sie das mit der Plus-Taste bestätigen. Wenn Sie nicht einverstanden sind, mit der Minus-Taste und 0 bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist verlaufen. Sie haben einstimmig mit 59 Ja den beiden Anträgen zugestimmt. Wir kommen zum nächsten Geschäft. Bericht zur Anpassung von Planungs- und Baugesetz, Postulat Hans-Giesler-Schattdorf. Und dort darf ich im Landrat Alex Inderkum wieder das Wort geben.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, der Verfasser vom Postulat hat in seinem Papier erwähnt, dass in den ländlichen Gebieten die Abwanderung von der Bewohnbevölkerung ein Problem darstelle. Es bestehen insbesondere bei den rechtlichen Grundlagen Handlungsbedarf. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen würden es verbieten, den Wohnungsausbau speziell im ländlichen Gebiet oder in der Landwirtschaftszone zu fördern. Durch geeignete Anpassungen im kantonalen Planungs- und Baugesetz sowie selder Abwanderung und um Kulturlandverlust entgegengewirkt werden. Die Anliegen vom Postulant sind direkt in die laufenden Umsetzungsarbeiten vom revidierten Raumplanungsgesetz eingeflossen. Mit der Richtplananpassung am geänderten Planungs- und Baugesetz und mit weiteren Instrumenten werden verschiedene Massnahmen getroffen, die die Anliegen vom Postulant aufnehmen und stufengerecht umsetzen. Für eine weitergehende Regelung im PBG fehlt allerdings, insbesondere was das Bauen ausserhalb der Bauzone im Landwirtschaftsgebiet angeht, am Kanton die erforderlichen gesetzesgeberischen Zuständigkeiten, da die beim Bund liegen. Die Regierungsrätin Heidi Zgracke hat die JuKo auch hier vor einleitend über einen Bericht informiert, nachdem wir ihn im Detail beraten haben. Dank konkreten und allgemein aufgeführten Beispielen hat die JuKo ein lebendigeres Bild von der Richtplananpassung bekommen, um seine Auswirkungen, Möglichkeiten und Grenzen zu sehen. Die JuKo beantragt am Landrat, auch hier auf die Vorlage einzutreten, den Bericht vom Regierungsrat ohne Wertung zur Kenntnis zu nehmen und das Postulat als materiell erledigt abzuschreiben. Danke.
Besten Dank. Sind weitere Wortmeldungen zum Eintreten? Herr Landrat Hans Giesler, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Wortmeldungs- und Planungs- und Baugesetz. Zuerst danke ich dem Regierungsrat für die Kenntnisnahme von meinem Postulat und dem Bericht. Und der Punkt 2.1. Drittens, in der dritten Linie vom Bericht vom 17.05.2016 steht, er unterlässt es jedoch, diese näher zu bezeichnen. Das widerspricht dem Punkt 2.4 vom Fazit. Da bin ich der Meinung, der Regierungsrat hat es begriffen. Ich möchte hier noch auf einen Text hinweisen von der Umwandlung. Um den Punkt 2.3.4 weitere Massnahmen. Unter anderem schreibt der Regierungsrat, dass konkrete Ergebnisse aus der Analysephase zur Stoßrichtung der Weiterarbeit und Vertiefung den Gemeinden Themenvorschläge unterbreitet hat. Hat sich der Regierungsrat Gedanken gemacht, bei den Gemeinden mehr Spielräume einzuräumen betreffend Bauten außerhalb von Bauzonen und auch in den ordentlichen Bauzonen im Bereich Kleinbauten? Ich klammere, das heisst Hasenstall, Hundezwinger, Velounterstände, Fassadeninnovationen, Häuseingangsabdeckungen etc. Da das besteht über Orte, Situation und Persönlichkeiten Kenntnis haben. Das war das Thema zur unnötigen Administration. Ich meinte, dass man da der Gemeinde mehr Freiheit würde geben. Hat sich der Regierungsrat betreffend Beschwerderecht im Bauwesen bei der Gemeinde auch schon erkundigt, da mit der heutigen modernen Kommunikation immer wieder und viele Beschwerden oder Anklagen bei der Gemeinde eingehen, zum Teil telefonisch, zumindest noch anonym, wo ein grosser Teil unnötige administrative Aufwand nach sich ziehen. Solche Ungereimtheiten könnten massiv an Riegel geschoben werden. Wenn erstens telefonische Meldungen abgewiesen wurden und nur schriftliche mit Adresse und unterschriebene Meldungen angenommen wurden. Zusätzlich derige Meldungen mit einem sogenannten Pfand belastet wurden, nehmen wir jetzt schon etwa 300 Franken, anschliessend untersucht. Wenn eine rechtswidrige Handlung vorliegt, so wird der Betrag dem Kläger zurückerstattet, ansonsten verfällt er der jeweiligen Behörde. Ich würde eventuell in einer späteren Zeit betreffend dieser Angelegenheit einen Vorstoß einreichen. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank. Gibt es weitere Mordmeldungen zum Eintreten? Bitte, ja. Frau Justizdirektorin, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, auch hier dankt Ihnen der Regierungsrat für die Kenntnisnahme von diesem Bericht. Es sind konkrete Fragen vom Vorstoss-Einreicher da dargelegt worden. Die Frage, ob der Regierungsrat sich schon Gedanken gemacht hat, den Gemeinden mehr Spielraum zuzugeben in Bezug auf Bauten ausserhalb Bauzonen. Dort ist es so, dass wir im Postulat ausgeführt haben, dass wir bei Bauten ausserhalb Bauzonen zwingend das Bundesrecht anzuwenden haben. Dort braucht es eine Zustimmung von der Justizdirektion. Selbstverständlich schaut man dort, dass man, wenn möglich, Lesungen kann finden, aber Bauten ausserhalb der Bauzone sind ein spezielles und ein anspruchsvolles Feld. Der Bundesrat ist zurzeit dran, im Rahmen der Revision RPG 2, die ganze Frage von Bauten ausserhalb Bauzone neu zu fassen, mit einem eigenen Gesetz. Heute ist es ja im Wesentlichen, oder in Anpassung vom Raumplanungsgesetz, fußt es ja im Wesentlichen auf einen Entscheid vom Bundesgericht und Bundesgerichtsentscheid. Ich meine, der Kanton Uri hat eine gute Praxis dort. Was jetzt der Bundesrat aus dem macht, in dieser Neufassung von diesen Bauten ausserhalb Bauzonen, bin ich noch gespannt, und vor allem, was dem parlamentarischen Prozess geht. Das dürfte anspruchsvoll sein. Denn innerhalb der Bauzone ist es grundsätzlich natürlich so, wenn nicht eine übergeordnete Frage vom Kanton betroffen ist, dass die Zuständigkeit bei der Gemeinde liegt. Beschwerderecht, wenn wir eine Anzeige bekommen, hat selbstverständlich der Kanton halt, von Amtes wegen, dieser Frage nachzugehen. Und es ist natürlich auch so, dass wir froh sind um jede Anzeige, die es nicht braucht. Mit anderen Worten, wir sind froh, wenn das Baurecht eingehalten wird. Nicht nur froh, sondern die Rechtsgleichheit ist ein Hochgut. Dass jeder Bürger gleich behandelt wird. Und es ist natürlich schon so, wenn eine Anzeige vorliegen tut und wenn ein Verstoss gegen das Baurecht stattgefunden hat, wird dem nachgegangen und das wird geahndet. Sie haben im Baugesetz ja dort die entsprechende Grundlage eingeleitet gehabt. Die Frage, die Sie ansprechen, wegen einem Vorstoss bezüglich Meldungen in Bezug auf Verstoss gegen das Baurecht, dort ist es so, dass unsere Abklärungen ergeben haben, dass uns kein anderer Kanton bekannt ist, wo derartige Regelungen täte haben.
Danke vielmals, Frau Justizdirektorin. Eintreten ist auch hier nicht bestritten und gilt als beschlossen. Wir kommen zur Detailberatung. Bericht zur Anpassung des Planungs- und Baugesetzes, Postulat Hans Giesler, Schattdorf. Römisch 1, Zusammenfassung. Römisch 2, Seite 3, ausführlicher Bericht. Erstens Ausgangslage, zweitens Darstellung von der Situation heute. Geht hintere bis Seite 7 zum Antrag. Wenn keine Wortmeldungen sind, schlage ich Ihnen vor, dass wir die Abstimmung in einem machen. Das scheint der Fall zu sein. Also, wir würden darüber abstimmen. Vom Bericht zur Änderung von Planung und Baugesetz wird Kenntnis genommen. Das Postulat Hans Giesler Schattdorf zur Änderung vom Planungs- und Baugesetz wird als materiell erledigt am Protokoll abgeschrieben. Wenn Sie mit diesen beiden Anträgen einverstanden sind, drücken Sie bitte, Entschuldigung, ich habe noch eine Ergänzung, also beim Antrag, erster Punkt, vom Bericht zur Änderung vom Planungs- und Baugesetz wird ohne Wertung Kenntnis genommen. Das Zweite ist gleich. Also wenn Sie diesen beiden Anträgen zustimmen wollen, drücken Sie Plus-Taste. Wenn Sie nicht einverstanden sind, Minus-Taste. Bei den Enthaltungen Null-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 58 Ja einstimmig, ohne Gegenstimme und ohne Enthaltungen diesen beiden Anträgen zugestimmt. Wir kommen weiter zu den schriftlichen Berichterstattungen der Kommissionen. Als erstes kommen wir zu der interkantonalen Geschäftsprüfungskommission des Konkordat Laboratorium der Urkantone. Wem darf ich da das Wort erteilen? Landrätin Nicole Katri, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, am 27. April 2016 sind die Volksvertretungen der Konkordatskantone im Rahmen einer ordentlichen Sitzung zusammengekommen, um den Jahresbericht 2015 vom Laboratorium der Urkantone zu prüfen. Der Kantonschemiker Dr. Daniel Imhof und der Kantonstierarzt Dr. Andreas Ewi haben kompetent auf Fragen der Mitglieder zum vorliegenden Jahresbericht können beantworten. So breit gefächert das Aufgabengebiet vom Laboratorium ist, so breit gefächert sind auch die Fragen der Mitglieder gewesen. Von was passiert mit Lebensmitteln, die beanstandet werden, über wie werden Bezüger von Trinkwasser über deren Qualität informiert oder weshalb steigen die Fallzahlen im Bereich Tierschutz so stark an? Schaut man sich den Jahresbericht im grünen Einband mal ein bisschen genauer an, findet man im Kapitel 1.1 als erstes den Auftrag, den das Laboratorium umzusetzen hat. Der Auftrag ist dabei in zwei Teile unterteilt. In dasjenige vom Kantonstierarzt und in dasjenige vom Kantonschemiker. Im Bereich des Kantonschemikers werden zum Beispiel jährlich Lebensmittelkontrollen in allen Gastrobetrieben durchgeführt. Sollten bei so einer Kontrolle viele Mängel auftauchen, werden dort auch zusätzliche Zwischenkontrollen in diesem Jahr durchgeführt. Im Bereich des Kantons Tierarzt ist zum Beispiel auch das Tierschutzgesetz, also der Tierschutz, unterstellt. Mit der zunehmenden Sensibilisierung der Bevölkerung, was ungenügende Tierhaltung anbelangt, werden die postwendend an der LDU eigentlich gemeldet. Die LDU muss dann mit einer Kontrolle dem Verdacht nachgehen und das beurteilen, ob dieselbe Meldung so stimmt. Nebst den ausgewiesenen Leistungen in Zahlen im Jahresbericht sind bei den einzelnen Kapiteln auch noch zusätzliche Informationen zu ausgewählten Themen ausgeführt. Im zweiten Teil der Sitzung haben die Konkordatsmitglieder Fragen stellen, die nicht direkt im Zusammenhang mit dem Jahresbericht zu tun haben. Interessant sind auch die Ausführungen dazu gewesen. Eine kurze Zusammenfassung finden Sie davon im Bericht von der IGPK. Wie schon im Bericht von der IGPK unter dem 2.4 ausgeführt dargelegt ist, entspricht der Jahresbericht in der vorliegenden Form mit der vollständigen Abbildung von der Jahresrechnung an den Vorstellungen von der Kommission. Ein spezieller Dank geht an die Herren Imhof und Ewi vom LDU, welche an der so ordentlichen Sitzung kompetent Auskunft gegeben haben. Aber auch der Dank gehört allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vom LDU für ihre engagierte Tätigkeit zugunsten von den 4 Konkordatskantonen. Die GPK empfiehlt dem Parlament, den vorliegenden Bericht zur Kenntnis zu nehmen.
Besten Dank. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann würde ich darüber abstimmen. Also wir haben einerseits den Bericht zur Geschäftsprüfung und haben andererseits den Jahresbericht 2015. Und wir haben den Antrag, die IGPK-LDU beantragt dem Parlament von den Konkordatskantonen den vorliegenden Bericht zur Geschäftsprüfung vom Laboratorium der Urkantone zur Kenntnis zu nehmen. Wer dem Antrag will zustimmen, soll das mit der Plus-Taste bestätigen, wer ihn will ablehnen mit der Minustaste, bei Enthaltungen 0-Taste. Sie haben abgestimmt, und zwar mit 57 Ja, und bei einer Ablehnung haben Sie die beiden Berichte zur Kenntnis genommen. Entschuldigung, es ist eine Enthaltung. Entschuldigung. Wir kommen zum nächsten Bericht, und das ist die interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission von der Konkordat von der Zentralschweizer BVG und Stiftungsaufsicht ZBSA. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass die beiden Vertreter vom Kanton Uri nicht anwesend sind. Das heisst, der Altlandrat Alf Arnold ist ja nicht mehr in diesem Gremium und der Landrat Theophil Zurfluh hat sich entschuldigen lassen. Er ist in den Ferien. Wir haben einen schriftlichen Antrag von der IGBK. Ich möchte gerne darüber diskutieren. Gibt es dazu Wortmeldungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir zur Abstimmung, zum Schluss. Der liegt vor Seite 3. Die IGPK ZBSA beantragt dem Parlament von den Konkordatskantonen den vorliegenden Bericht zur Geschäftsführung 2015 von der ZBSA zur Kenntnis zu nehmen. Wer dem Antrag zustimmen will, soll das mit der Plus-Taste bestätigen. Wer ihn will ablehnen, mit der Minus. Und wer sich enthaltet, mit der Null-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 56 Ja bei einer Enthaltung dem Antrag zur Kenntnisnahme zugestimmt. Der nächste Bericht ist von der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission IGPK von der Interkantonalen Polizeischule Hitzkirch. Und da ist wieder jemand rum. Wem darf ich da das Wort erteilen? Herr Landrat Ludwig Loretz.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Zu den Aufgaben von der Interparlamentarischen Geschäftsprüfungskommission IGPK. Zu den Grundaufgaben von der IGPK gehört die Prüfung von den Zielen von der interkantonalen Polizeischule Hitzkirch sowie deren Verwirklichung. Die Prüfung von der mehrjährigen Finanzplanung, von der Kosten- und Leistungsrechnung sowie die Prüfung vom Bericht von der externen Buchprüfungsstelle vorzunehmen. Die IGPK kann der Konkordatsbehörde Empfehlungen abgeben und hat die Legislative der Konkordatsmitglieder jährlich mit einem Bericht über ihre Tätigkeit zu informieren. Zum Jahresbericht 2015 von der Polizeischule Hitzkirch. Der Direktion ist es gelungen, nach einem schwierigen Jahr 2014 mit verschiedenen Massnahmen die Schule zu konsolidieren. Leider ist aber die neue Direktorin im Spätherbst 2015 schwer erkrankt und wird vermutlich bis Ende dieses Jahres ausfallen. Die Leitung liegt im Moment beim Vizedirektor Harry Wesner. Sowohl bei den Finanzen als auch bei den Personalfluktuationen hat die Lage stabilisiert werden können. Die Bildungsstrategie 2012 ist erfolgreich, wenn auch nicht wie geplant kostenneutral umgesetzt worden. Aber sie ist praxisnäher und qualitativ besser gestaltet. Dank dem Seminarzentrum können positive Erträge erwirtschaftet werden, die dazu beitragen, dass Pauschalabgeltungen der Kantone nicht höher ausfallen. Zu den Leistungen von der IPH im 8. vollen Betriebsjahr. Am GOR hat wiederum gut ausgebildetes Personal übergeben werden können. Von den 274 gestarteten von diesen zwei Lehrgängen haben 266 Berufsprüfungen abgelegt, davon 26,7% Frauen. Aus dem Kanton Uri haben 4 Polizeiaspiranten an den Lehrgängen teilgenommen. Insgesamt haben 251 Kursteilnehmer die eidgenössische Berufsprüfung erfolgreich abgeschlossen. Die Erfolgsquote war bei 94,3%. Die IPH stellt die Grundausbildung sicher, die Einführung der Absolventen vor Ort bleibt aber Aufgabe der kantonalen Polizeikorps. Die Sparmassnahmen haben dazu beigetragen, dass 2015 ein Betriebsgewinn von 575'000 Franken realisiert werden konnte. Mit einem positiven Betriebsergebnis steigt auch das Eigenkapital auf knapp 2 Millionen Franken. Trotzdem bleibt aber festzuhalten, dass die IPH weiterhin mit einer niedrigen Eigenkapitalquote operiert, weshalb sie kaum eigenständig auf außerordentliche Vorkommnisse reagieren kann. Nach Auffassung der IGPK sollte aber ein ausreichendes Eigenkapital vorhanden sein, damit die Schule eine gewisse Flexibilität bezüglich Investitionen hat und zeitgerecht darauf reagieren kann. Es sind unter der Projektbezeichnung Organisationsentwicklung Arbeiten zur Überprüfung der Situation und Möglichkeiten für Verbesserungen, insbesondere bei den Führungsstrukturen, an die Hand genommen worden. Die Arbeiten von der Unternehmensstrategie der IPH sind am Laufen. Die aktuelle Herausforderung bleibt aber das Immobilienkonzept mit diversen Sanierungen an den Gebäuden, die zwingend realisiert werden müssen. Die IPH ist bestrebt, die Investitionen aus dem Cashflow über die selbst erwirtschafteten Mittel bei den Drittaufträgen und beim Seminarbereich sowie über Pauschalabgeltung zu finanzieren. Zu den Tätigkeiten der IGPK. Es haben 2 Plenarsitzungen und je 2 Ausschusssitzungen stattgefunden. Zusätzlich hat die Kommission im Ausbildungsausschuss die Gelegenheit wahrgenommen, verschiedene Ausbildungseinheiten in praktischen und auch theoretischen Kurseinheiten an der IPH zu verfolgen. Der Unternehmensausschuss hat sich schwergewichtig mit Fragen bezüglich Stand der Strategie, Umsetzung von Sparmassnahmen, Überprüfung der Kostenstruktur und Organisationsentwicklung auseinandergesetzt. Die IPH ist nach wie vor gewillt, die Infrastrukturkapazitäten für Dritte noch besser zu nutzen. Es ist ihr auch im Jahr 2015 gelungen, zusätzliche Kunden in diesem Bereich zu akquirieren. Mit der Bildungsstrategie und dem neuen Ausbildungskonzept wird die Ausbildung in der Grundversorgung abgedeckt. Es ergänzt sich aber neue Herausforderungen an die Ausbildnerinnen und Ausbilder. Aus Kostengründen wird die Anzahl von der an der IPH angestellten Ausbildner leicht erhöht, weil die externen Chorausbilder zusätzliche Kosten verursachen. Das bildungspolitische Gesamtkonzept zur Harmonisierung der polizeilichen Ausbildung wird vom Schweizerischen Polizeiinstitut gesteuert und koordiniert. Die Kommission hat sich an einer Sondersitzung mit dem Präsidenten Hans-Peter Uster und dem Direktor Pius Vallier über das Projekt informiert und Fragen gestellt. Ein Grundsatzentscheid dieser Sache dürfte aber erst im 2017 fallen. Eine Gesamtbeurteilung von 3 GPK zur Polizeischule. Die IPH bringt kontinuierlich sehr gute Leistungen in der Grundausbildung zum Polizisten. Die neue Bildungsstrategie ist erfolgreich umgesetzt, verbunden mit einem qualitativen Mehrwert in der Ausbildung. Die IPH verfügt über ihre erforderlichen betrieblichen Führungs- und Kontrollinstrumente. Die Finanzen werden solide bewirtschaftet und die Entscheidung für Sparmaßnahmen werden prioritätengestützt vorgenommen. Strategiearbeiten sind substanziell an die Hand genommen worden, sodass die IPH sowohl über kurz- wie langfristige Strategien in den einzelnen Teilbereichen verfügt. Die GPK ist von der IPH stets mit den erforderlichen und gewünschten Informationen bedient worden. Ein Dank geht an alle, die zum Gelingen von dieser Institution beigetragen haben. Im Besonderen auch an den stellvertretenden Direktor Harry Wesner für seine engagierte Arbeit und an der Direktorin Irene Schönbächler wünsche ich an dieser Stelle eine baldige Genesung. Ich ersuche den Landrat, den Jahresbericht von der IGPK zur Kenntnis zu nehmen und danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank für die ausführlichen Erläuterungen. Sind weitere Fragen zum Bericht? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ich käme zum Antrag Seite 18. Die Interparlamentarische Geschäftsprüfungskommission IGPK von der IPH beantragt dem Parlament von den Konkordatsmitgliedern vom Jahresbericht 2015 von der IGPK Kenntnis zu nehmen. Wer den Antrag will unterstützen, soll das mit der Plus-Taste betätigen. Wer ihn nicht will unterstützen, mit der Minus-Taste und bei Enthaltungen 0-Taste. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben einstimmig mit 58 Ja-Stimmen den Bericht zur Kenntnis genommen. Besten Dank. Wir kommen zum nächsten Traktandum, zu den parlamentarischen Vorstössen. Als erstes Motion von Dr. Toni Moser-Bürgle zur Sicherung der ambulanten Betreuung von Frauen und Neugeborenen daheim. Wem darf ich hier das Wort erteilen? Der Landrat Toni Moser.
Frau Präsidentin.
Oh, Entschuldigung, muss noch schnell etwas erwähnen. Der Landrat Adriano Brandi ging für das Geschäft in Ausstand.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Ich danke dem Regierungsrat für seine Antwort. Es hat mich sehr gefreut, dass der Regierungsrat bereit ist, den frei praktizierenden Hebammen hier entgegenzukommen und dass er bereit ist, damit die nachgeburtliche Betreuung von Frauen und ihren Neugeborenen im häuslichen Umfeld zu sichern. Die Hebammen sind eine Berufsgruppe, die sich, so habe ich sie kennengelernt, in meiner praktischen Tätigkeit in der Regel mit sehr viel Engagement für ihre Patientinnen und die Neugeborenen einsetzen. Das bedeutet für sie viel Picketarbeit, grosse Präsenzzeit und Bereitschaft, auch außerhalb der üblichen Arbeitszeiten immer erreichbar zu sein oder gar auszurücken, wenn es einem gar nicht so passt. Und es ist keine Berufsgruppe, die für ihre Arbeit fürstlich bezahlt wird. Der Entscheid vom Regierungsrat, und ich hoffe, der Landrat wird ihm folgen, ist eine Geste von der Anerkennung und Wertschätzung ihrer Arbeit gegenüber einer wichtigen Arbeit für das Funktionieren von unserer medizinischen Grundversorgung in unserem Kanton. Die Anerkennung wird den Kanton kein Vermögen kosten. Aber er kann damit ein wichtiges Zeichen setzen zur Sicherung der Betreuung der Mütter und ihren Neugeborenen daheim. Es freut mich auch, dass wir das erste Mal, als wir jetzt das neue Gesundheitsgesetz anwenden, nicht die viel diskutierte Ärztegruppe damit fördern können, sondern eben andere Berufsgruppen im Gesundheitswesen, die genauso wichtig ist. Ich danke für Ihre Unterstützung und Ihre Aufmerksamkeit.
Danke, Herr Landrat Toni Moser. Gibt es weitere Wortmeldungen? Dann gehen wir zum... Entschuldigung. Frau Landratin Nina Marti.
Frau Präsidentin, Damen und Herren. In erster Linie geht es um eine Pickel-Entschädigung. Das heisst, warten, bis die Hebamme zur Geburt gerufen wird. Das können wir euch anhand von einem Beispiel aufzeigen. Pro Frau ist die freischaffende Hebamme 5 Wochen auf Pike für die Geburt. Das heisst, rund um die Uhr Tag und Nacht abrufbar. Bei 6 Hausgeburten pro Jahr im Kanton Uri sind das rund 30 Wochen, wo die freischaffende Hebamme abrufbar muss sein. Nur für die Geburt allein. Während dieser Zeit muss die Hebamme in kurzer Zeit bei der Frau sein. Das bedeutet auch für die Hebamme, dass sie nicht zu weit weg kann gehen in ihrer Freizeit. Gleichzeitig wird das Familienleben und die Partnerschaft von der Hebamme sehr eingeschränkt. Nach Spital- oder Hausgeburt hat jede Frau ein Anrecht auf 56 Tage Betreuung von einer freiberuflichen Hebamme. Auch da ist die Hebamme auf Pike und jederzeit einsatzbereit für die Familie. Sie betreut die Jung, Familie kompetent, individuell und bedürfnisorientiert. Die Hebamme ist um einiges kostengünstiger als ein verlängerter Aufenthalt im Spital. Für die Frau, für den Mann, für das Neugeborene und für die Geschwister ist die Hebamme die wichtigste Bezugsperson. Sie leistet einen grossen Teil an die Gesundheitsförderung und somit an die Gesellschaft. Nur eine gute Pickel-Entschädigung ist die Wahrscheinlichkeit gross, dass euch in Zukunft Hebammen wird geben, die der Einsatz leistet. Gesundheitspolitisch und versorgungstechnisch wird mit der Bereitschaftsentschädigung ein kleines Zeichen gesetzt, das aber sehr viel bewirken kann. Einstimmig und ganz klar empfehlen wir die Überlegungen der Regierung. Danke.
Besten Dank. Herr Landrat Rudi Zgraken, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will nicht den Eindruck erwecken, dass ich nicht bereit bin oder dass nicht so eine Entgeltung für die Hebammen ihnen zustehen soll. Ich habe eigentlich doch mit der Motion Mühe und ich bin auch sehr skeptisch. In der Antwort vom Regierungsrat unter Punkt 2 schreibt man, die heutige Finanzierung zeigt Folgendes auf, die medizinischen Leistungen, die im Zusammenhang mit der Geburt anfallen, werden von der obligatorischen Krankenversicherung getragen, Artikel 29 Bundesgesetz und KVG. Hebammenleistungen sind vom Vorbehalt und von der Franchise befreit. Die Tarife für die zulasten der Krankenkasse erbrachten Leistungen werden zwischen den Vertragspartnern, im vorliegenden Fall zwischen dem Hebammenverband und den Krankenkassen ausgehandelt. Gemäß der schweizweit geltenden Tarifstrukturen sind namentlich der Bereitschaftsdienst und die Wegzeiten explizit von den Abgeltungen durch die Krankenkassen ausgeschlossen. Ich denke, dass genau die Abgeltungen in dieser Tarifstruktur mit dem Hebammenverband und mit der Krankenkasse zu diskutieren sind. Insbesondere weil die Regierung unter Punkt 3 erwähnt, dass die Leistungen der frei praktizierenden Hebammen zweifelsohne zur medizinischen Versorgung gehören. Wieso soll die Krankenkasse jetzt noch nicht übernehmen? Wenn dem so ist, muss man das Problem mit den Abgeltungen, mit der Krankenkasse und dem Hebammenverband, mit den üblichen Bedingungen und Tarifstrukturen für die medizinischen Leistungserbringer lesen. Das heisst, dass man dann halt auch, dass man das Zahlen von der Krankenkasse inklusiv Selbstbehalt und inklusiv von der Franchise. Soll die Einstufung, wo die Regierung da sagt, unter dem Punkt 3, nicht dem so sein, dann habe ich das Gefühl, dann ist die Motion auch nicht berechtigt. Wenn ich in diesem Kurs möchte einschlagen möchte, dann werde ich die Krankenkasse selber verpflichten, dass man diese Fragen dort stellen, als wäre in der ganzen Vorlage diese Abklärungen dort treffen. Denn wir schaffen mit dem Geld, mit dieser Situation, als gewisses Präjudiz, wir kommen das nächste Mal. Wir haben noch im letzten Jahr die 100.000 Franken von Perdue-Beitrag für die Arztpraxen beschlossen. Und jetzt probiert man auf der Weg, wo die Krankenkassen nicht mitmachen. Und die Krankenkassen werden sich noch und noch aus Verpflichtungen rausziehen und hängen das nachher an einem Kanton. Und das meine ich, ist nicht richtig. Ich möchte doch die Regierung auffordern, in der Ausarbeitung von der Vorlage, die wir Ihnen ja den Auftrag geben werden, dass sämtliche die Abklärungen auch dort getroffen werden. Danke.
Besten Dank, Herr Landrat Kraken. Herr Landrat Kurt Giesler, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich bin Gegner von dem Vorgehen, was der Landratskollege Dr. Moser beschrieben hat. Ich bin das nicht, weil ich die Leistungen der Hebammen schmälern will. Im Gegenteil, ich kann erleben als Vater von vier Kindern, dass das hochqualitative, sehr effiziente Leistungen sind, die Hebammen im Kanton Uri erbringen. Ich bin aber der Überzeugung, dass Krankenkassen die Aufgabe haben, eben so effiziente, hochqualitative Lösungen zu fördern. Ich bin der Überzeugung, dass der Weg, den man da einschlägt, der Weg des geringsten Widerstandes ist. Ich glaube, man tut da einen Weg beschritten, der weitere Begehrlichkeiten in die Richtung wird fördern oder provozieren und glaube, dass das aus finanzieller Sicht ein Fass ohne Boden ist.
Besten Dank. Der Herr Landrat Toni Moser hat noch das Wort zum Zweiten.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, grundsätzlich teile ich die Ansicht von meinen Vorrednern. Da haben Sie recht. Eigentlich wäre es Sache der Krankenkasse. Das stimmt. Aber Sie müssen auf dem Boden der Realität sein und schauen, was jetzt im Gesundheitswesen passiert. Die Krankenkassen haben eine derartige Macht, dass sie einfach gar nicht darauf eintreten. Und die Tarife sind schweizweit so berechnet worden, es gibt Kantone, die kennen das. Die Piketentschädigung, die kennen das, die haben das. Und die Tarife orientieren sich an denen, Kantone, die das machen. In diesen Tarifen ist eigentlich die Piketentschädigung von der öffentlichen Hand schon wie eingerechnet. Nur haben wir sie da nicht. Und damit sind unsere Hebammen da schlecht gestellt. Prinzipiell richtig, aber wenn Sie mit dem wollen, so weiterfahren, dann muss ich Ihnen leider sagen, da wären Sie, obwohl Sie eigentlich recht sind, es wäre Sache von der Krankenkasse, nicht von der öffentlichen Hand, da wären Sie leider ein Fiasko in den nächsten Jahren im Gesundheitswesen erleben. Leider.
Danke vielmals. Das Wort geht an die Gesundheitsdirektorin, Frau Regierungsrätin Bär.
Ja, Frau Landratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren, besten Dank mal zuerst für Ihre Rückmeldungen zur Beantwortung von dieser Motion. Der Herr Dr. Toni Moser hat es jetzt vorher gerade gesagt, die Verhandlungen mit den Krankenkassen, das ist ein Knallherzgeschäft. Und in dieser Situation da ist ja die Verhandlung zwischen dem Hebammenverband und der Krankenkasse, die stattfindet. Also da haben wir relativ wenig Möglichkeiten zum Einfluss nehmen. Das ist ein gesamtschweizerisches Thema. Zum anderen, was der Herr Landrat zu Kraken gesagt hat, wir haben mit der Annahme vom Gesundheitsgesetz haben wir keinen Franken beschlossen, sondern wir haben die rechtliche Grundlage geschaffen, um Möglichkeiten ins Auge fassen, einen Antrag zu bringen, zuerst in den Regierungsrat und nachher, je nachdem, in Landrat. Und damit tun wir jetzt mal darüber frisch beraten. Ich glaube, mit dieser Motion und dieser Beantwortung, wenn wir für all unsere Mütter und unsere Neugeborenen im Kanton Möglichkeiten geben, dass sie eben nach ein paar wenigen Tagen Spitalaufenthalt, wo ja auch Kosten verursachen tut, im Übrigen auch für den Kanton, dass sie wieder heim können, dass sie in ihrem familiären Umfeld können sein mit den Neugeborenen, dass sie dort auch eine qualitativ hochstehende Betreuung auch in Zukunft werden haben, durch das wir nämlich durch die Möglichkeit von dem Bereitschaftsdienst und deren Abgeltung auch weiterhin qualitativ gute Hebammen werden können finden im Kanton. Es ist gesagt worden, es gibt andere Regionen, die haben das schon lange. In der heutigen Situation, wo nicht massenweise gut ausgebildete Hebammen rum sind, sind wir als Kanton Uri ebenfalls angewiesen, dass wir derige Leute gewinnen können. Und ich glaube, das ist mit einem kleinen Beitrag eine sehr gute Wirkung erzielt, wenn wir damit eben die Betreuung daheim für unsere Frauen und Kinder können sicherstellen. Ich danke Ihnen bestens, wenn Sie die Motion als erheblich erklären und mir eine Vorlage ausarbeiten können.
Besten Dank. Gibt es jetzt noch Wortmeldungen zur Vorlage? Das scheint nicht der Fall zu sein. Dann kommen wir auf Seite 3, Römisch 3, Empfehlung des Regierungsrates. Gestützt auf die Überlegungen empfiehlt der Regierungsrat dem Landrat, die Motion erheblich zu erklären. Wer den Antrag unterstützen will, tut das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Wer den Antrag nicht will unterstützen, mit der Minus- oder bei Enthaltungen die Null-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 48 Ja bei 6 Nein und 3 Enthaltungen die Motion als erheblich erklärt. Das nächste Geschäft ist die Motion von Toni Gamma für eine Lösung des Problems der fehlenden Fußballplätze. Wem darf ich hier das Wort erteilen? Herr Landrat Toni Gamma, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Zuerst bedanke ich mich beim Regierungsrat für die Bearbeitung von meiner Motion und die entsprechende Antwort dazu. Gerne nutze ich die Gelegenheit, dazu Stellung zu nehmen. Erfreulich und positiv entnehme ich aus dem Bericht, dass der Regierungsrat den Bedarf nach zusätzlichen Fußballplätzen erkennt. Eine dezentrale Lösung mit der Umrüstung von möglichst vielen bestehenden Plätzen von Naturrasen auf Kunstrasen ist laut dem Bericht am ehesten zielführend. Was nicht zuletzt auch im Sinn von einem schonenden Umgang mit den Landreserven im Kanton Uri ist. Wenn durch diese Massnahme eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung für einen Bedarf an Fußballplätzen gefunden werden kann, ist der Regierungsrat sogar bereit, eine Mitfinanzierung zu prüfen. Dazu hat er im geltenden Finanzplan 2016-2019 gesamthaft 1,5 Millionen Franken als Beitrag vom Kanton vorgesehen. Und genau auf diesem Lösungsansatz stützt sich meine Motion ab. Trotz dieser eindeutigen Ausgangslage und der geschilderten Bereitschaft von einer Mitfinanzierung empfiehlt uns der Regierungsrat, meine Motion aus ordnungs- und finanzpolitischen Gründen nicht als erheblich zu erklären. Das, weil laut Aufgabenteilung gemäss Kantonsverfassung die Wohnergemeinden alle Aufgaben von lokaler Bedeutung zu erfüllen haben. Soll auch die Bereitstellung von genügend Sport- und Freizeitanlagen grundsätzlich eine Aufgabe der Gemeinden und der betroffenen Vereine sein. Es soll jedenfalls keine Aufgabe vom Kanton sein. Der Kanton kann aber im Bereich der Sportanlagen Beiträge aus dem Sportfonds sprechen. Also gemäss Artikel 12 und 13 vom Reglement über die Förderung vom Sport 10-20% an Baukosten, maximal jedoch 200'000 Franken. Das wäre aber aus meiner Sicht ganz bestimmt kein Zeichen seitens der Politik zur Sportförderung im Kanton Uri. Dass es sich beim Problem der Fußballplätze um eine singuläre oder lokale Angelegenheit handelt oder dass die Fußballplätze keine zentrale Infrastrukturanlage sind und es sich dabei nicht um kantonale Aufgaben handelt, mag auf den ersten Blick so erscheinen. Aber, und das ist aus meiner Sicht eigentlich der entscheidende Punkt, Politik soll und muss den Sport unterstützen und fördern. Denn es geht nicht zuletzt um unsere Jugend, um kommende Generationen als Zugpferd in den Vereinen, als Mitglieder in den Behörden oder der Politik, aber auch um unsere zukünftigen Handwerker oder Unternehmer im Kanton Uri. Und dabei dürfen wir nicht vergessen, dass wenige Urner Fußballvereine Mitglieder aus allen Urner Gemeinden bewegen. Und gerade darum sehe ich es sehr wohl auch als Aufgabe vom Kanton und der Politik, diese Vereine in grossen Projekten wie der Umrüstung von Fußballfeldern auf Kunstrasen mit einem einmaligen Beitrag zu unterstützen. Denn damit unterstützen wir eben Anlagen, die vom ganzen Kanton genutzt werden. Ich komme noch einmal zurück auf den Sportfonds. Mittel im Sportfonds sind nur in beschränktem Mass verfügbar. Meistens reichen sie zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel aus, den kantonalen Lotteriegewinnanteil gerade dazu, um die Vereine mit ihren jährlichen Eingaben und den Veranstaltungsbeiträgen zu unterstützen. Beiträge an bauliche Infrastrukturen von den Vereinen und Gemeinden, so bin ich informiert worden, bringen den Fonds in letzter Zeit regelmässig an seine Liquiditätsgrenzen. Und jetzt soll genau aus dem Fonds heraus noch Umrüstungen und Sanierungen von Fußballplätzen mitfinanziert werden. Das bedeutet doch ganz einfach, dass dadurch Projekte von anderen Vereinen oder Gemeinden nicht mehr unterstützt werden können. Ob das zielführend ist, wage ich zu bezweifeln. Und wenn wir dann einen Blick über die Kantonsgrenzen herauswagen, so ist es geradezu eigenfällig, dass sämtliche Nachbarkantone in Sachen Sportinfrastrukturen kräftig investiert haben. Gerade in Sachen Fußball ist aber im Kanton Uri sogar ein massiver Abbau der Kapazitäten auszuweisen. Wenn das Beispiel gefällig ist, dann Kastelen-Schattdorf, -4 Plätze und die sind bis heute nicht kompensiert worden. Da lenkt euch eine neue Hagenturnhalle nicht aus, um die Bedürfnisse zu decken. Ich glaube auch nicht, dass wir mit der Erheblichkeitserklärung von meiner Motion ein Präjudiz in Sachen Aufgabenteilung und Finanzierung von Anlagen schaffen werden. Meine Begründung liegt darin, dass wir eben im Kanton Uri wenig Fußballvereine haben, die sehr grosse Nachfrage für Jung und Älter vom ganzen Kanton Uri abzudecken haben. Fußball ist überkommunal. Mitglieder kommen, wie auch schon erwähnt, aus allen Urner Gemeinden. In der jetzigen Situation müssen die Fußballvereine ihre Spiele an den Wochenenden teils wegen unbespielbaren Plätzen absagen und während der Woche neu ansetzen. Die Konsequenz daraus ist, dass Plätze für verschobene Meisterschaftsspiele beleidigt werden und dadurch für die geplanten Trainings nicht mehr zur Verfügung stehen. Also Trainings fallen aus oder mehrere Mannschaften arrangieren sich und trainieren gleichzeitig auf einem einzigen Platz. Da darf man doch sicher sagen, dass das nicht mit idealen Voraussetzungen zu tun hat. Mit entsprechenden Kunstrasenfeldern könnte das Problem ganz massiv minimiert werden. Ohne Lösung mit genügenden und deutlichen Fußballplätzen können die Vereine in Zukunft gezwungen sein, seine Mannschaften zurückzuziehen. Es könnte ja bedeuten, dass weniger jugendliche Fußballer in den Vereinen aufgenommen werden können. Es besteht zudem Gefahr vom sogenannten Numerus Clausus für die aussergemeindlichen Mitglieder. Das wäre jugendpolitisch völlig verkehrt. Zur Erinnerung, Fußballvereine zählen rund 1100 Aktive. Davon sind 700 Jugendliche im Nachwuchsbereich. Das heisst, rund ein Viertel von allen jugendlichen Sporttreibenden im Kanton Uri. Oder anders ausgedrückt, die 4 Fußballvereine bewegen so viele Kinder und Jugendliche wie 17 Turnvereine im Kanton Uri zusammen. Mit dieser Feststellung sollen aber nicht Fußballclubs und andere Vereine gegeneinander ausgespielt werden. Es geht lediglich darum, die Realität aufzuzeigen. Meine Damen und Herren Ratskolleginnen und Ratskollegen, mit der Erheblichkeitserklärung von meiner Motion anerkennen wir die grosse Arbeit zugunsten von unseren jungen Sportlerinnen und Sportler aus dem ganzen Kanton. Wir signalisieren, dass wir den Verantwortlichen in den Vereinen die Hand bieten wollen, zweckmässige, aber auch zeitgemässe Infrastrukturanlagen bereitstellen. Wir nehmen zur Kenntnis, dass der Regierungsrat Bereitschaft zeigt, entsprechende Projekte zur Umrüstung von Naturrasenfeldern auf Kunstrasenplätzen finanziell zu unterstützen. Die 1,5 Millionen Franken im geltenden Finanzplan 2016 bis 2019 können aus Zeichen dafür angeschaut werden. Es kann aber heute nicht garantiert werden, dass dieser Betrag im Budget euren Platz findet. Das ist eine Tatsache, die wir nicht wegdiskutieren können. Darum halte ich an meiner Motion fest und bitte Sie alle um Unterstützung. Dass wir heute die Motion als erheblich erklären können, setzen wir ein Zeichen für die Sportförderung im Kanton Uri. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit und Unterstützung.
Besten Dank, Herr Landrat Gamma. Sind weitere Wortmeldungen? Landrat Christoph Schillig.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren.
Die Fraktion von der SP und Grünen ist klar dafür, dass der Kanton die Erhaltung, die Sanierung oder die Erstellung von neuen Fussballplätzen ideell und finanziell nach seinen Möglichkeiten unterstützt. Schließlich geht es ja hier auch aus Sicht von ein paar von unserer Fraktion um die wichtigste Nebensache der Welt. Es ist aber für uns genauso klar, dass in erster Linie die Gemeinden die Verantwortung für die Anlagen zu tragen haben und es darum keine separate Kreditvorlage braucht. Es könnte aus unserer Sicht aber schon sein, dass hier ein Präjudiz geschaffen wurde für andere Anliegen aus dem Sport- und Freizeitbereich. Auch die NFA müsste neu austariert werden, weil die Standortgemeinden vom Kanton mit zusätzlichen Beitragsleistungen finanziell unterstützt wurden. Also die Fraktion von der SP und Grünen wird aus diesen Überlegungen am Antrag vom Regierungsrat folgen, das heisst, die Motion nicht überweisen.
Besten Dank. Es hat sich noch zum Wort gemeldet der Landrat Pascal Blöchlinger.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Die Fraktion der SVP ist eindeutig der Meinung vom Regierungsrat. Sportplätze, auch Fußballplätze, sollen Aufgabe von Vereinen und auch auf Gemeindeebene bleiben. Finanzielle Mithilfe, ja, was auch vorgesehen ist, bis 20% oder 200.000. Das ist ein Bereich, wo man diskutieren kann. Die Motion selber verlangt aber mehr. Die Sportvereine sind schon manchmal vor kritischen Situationen gestanden. Man denkt an die Schützen, wo Schützenhäuser zugemacht werden. Ich bin dort noch nicht im Landrat gesessen, aber ich weiss nicht, ob die da in den Landrat gekommen sind und nach Schiessständen verlangt haben. Ich glaube auch nicht, dass es da vor allem Fußballer sind, die jetzt da das Anliegen anbringen. Ich denke, das ist Politik, die da jetzt aktiv wird und somit die Vereine auch zur Untätigkeit fast erziehend. Wie gesagt, wir haben Schützen gehabt, wir haben Ringer gehabt, wir haben Drahtballer, muss sich selber wissen zu helfen, und Rollhockeyaner. Das sind alles Leute, die Selbstinitiativen gezeigt haben, die finanzielle Unterstützung auch gefunden haben. Da hat man überall Lösungen gefunden und ich glaube, es gerade beim populärsten Sport, beim Fußball, wird da sicher auch Möglichkeiten herum sein, um das auf Gemeindeebene zu lösen. Der Kanton soll mithelfen, aber soll nicht das Ruder in die Hand nehmen. Ich danke für das Votum.
Danke. Das Wort geht an Frau Landrätin Karin Geisser.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dass die Fußballvereine zur Untätigkeit erzogen werden, das glaube ich nicht, dass das der Fall ist. Wenn ich gerade das Beispiel in Erschfeld nehme, wir reden von einem Projekt mit rund 5,6 Millionen Investitionssumme. Die Gemeinde wird da einen Bärenbeitrag leisten von 4 Millionen. Der Verein wird euch selber 250.000 Franken in die Hand nehmen, aus eigenen Mitteln, und wird rund 1,4 Millionen Franken noch müssen beschaffen. Für so einen Verein, jetzt gerade auch im Fall von Erschfeld, der sicher auch eine Zentrumsfunktion hat, weil praktisch alle Fußballer von Erschfeld drauf kommen auf Erschfeld trainieren. Jetzt, was das heisst, für so einen Verein so ein finanzielles Risiko zu übernehmen, das muss ich, glaube ich, nicht weiter ausführen. Mit dem Beitrag aus dem Lotteriefonds, die maximal 200.000 Franken, nach welchen Kriterien das ja immer beurteilt wird, erscheint mir einfach auf die Grösse von solchen Investitionssummen, jetzt gerade für eine Kunststrasse, die da mit 1,2 Millionen veranschlagt ist, dünkt mich eigentlich ein sehr, sehr bescheidener Beitrag. Und ich möchte Sie ersuchen, die Motion Toni Gamme zu unterstützen und dem beizustimmen. Danke.
Besten Dank. Das Wort geht an Landrat Flavio Giesler, Schattor.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Ich glaube, wir müssen die Motion unterstützen. Vor allem unterstützen, um den Druck aufrechtzuerhalten, dass da jetzt möglichst aus den heutigen Möglichkeiten, wo wir sind, rausgeholt wird. Klar, ich habe heute auch gehört in der Diskussion, es ist schon vieles aufgeleistet, sei sogar Geld im Finanzplan eingestellt. Ich meinte aber, wenn jetzt die Motion abgelehnt wird oder nicht überwiesen wird, birgt das Gefahr, dass man das als falsches Zeichen dort werten. Es wird das Zeichen gesendet, dass man das nicht will vom Landrat aus. das Ziel, das wir verfolgen, schon länger, dass man das Problem mit den Fußballplätzen lesen kann, wer da damit gefährdet. Man kann es auch im Fußballer-Jargon ausdrücken. Ich meinte, eine Ablehnung von dieser Motion wäre ein Eigengoal. Wir vom FC Landrat haben vor eineinhalb Wochen müssen erfahren, dass zu viel Eigengoal nicht zum Erfolg beiträgt. Und darum, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, möchte ich Ihnen nachlegen, dass wir die Motion dort überweisen. Danke.
Besten Dank. Wir müssen vielleicht irgendwie noch eine Trainingseinheit, wie schiesse ich Eigengoal, so in dieser Art anbieten. Also Landrätin Selin Huber, Sie haben es.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich denke, auch gerade diese Debatte zeigt wieder einmal mehr auf, dass hinsichtlich der rechtlichen Grundlagen auch einfach die Diskussion noch nicht richtig geführt worden ist, wie man in Zukunft Sport- und Freizeitinfrastrukturen finanzieren. Es zeigt auch, dass man hier natürlich mit dem Sportfonds, gerade bei diesen Fußballplätzen, sicher nicht weit kommt und die Diskussion wirklich dringendst ist, dass man das mal an die Hand nimmt. Es ist ausgewiesen worden, einerseits auch vorhin schon wieder im Umsetzungsbericht, in verschiedensten Studien, dass wir dringend eine Lösung brauchen für die Fußballplätze. Es zeigt sich, dass durch die Kunstrasen Möglichkeiten bestehen, dort gewisse Mängel können aufzufangen. Und ich meinte insbesondere um der Druck, dass eben auch die Gelder, die jetzt im Finanzplan eingestellt sind, auch tatsächlich ins Budget aufgenommen werden, dass sich der Regierungsrat auch in der Pflicht fühlt, das zu machen, ist es wichtig, dass wir die Motion erheblich erklären, auch im Wissen, dass wahrscheinlich wenig hier werden zustimmen. Und schlussendlich denke ich, das wichtigste Argument für einen Kanton muss sein, wenn wir einmal das parlamentarische Fußballturnier gewinnen, dann brauchen wir auch Trainingseinheiten.
Besten Dank. Das Wort geht an Landrat Rolf Jauch.
Frau Präsidentin, geschätzte Anwesende. Ich habe den Bericht oder die Antwort vom Regierungsrat studiert und habe dort festgestellt, dass sich dort einfach die Verschneidungen hat. Ihr schreibt dort am einen nur, wir haben 1,5 Millionen im Budget für Sanierung von diesen Plätzen. Man redet von 3 Plätzen, das heisst 500'000. Auf der anderen Seite, am Ende von diesem Absatz, schreibt ihr aber euch, es werden anhand vom Sportfonds lediglich 20% der Kosten an die Sportplätze beteiligt. Und das sind natürlich Vorgaben, die, denke ich, für die Orte, wo Platzsanierungen anstehen, es kein Thema sind, weil es ist ja schon noch maßgebend, man weiss, dass die Platzgrössen um die 1,2 Millionen sind. Ob das 250 sind oder ist eine halbe Million. Darum möchte ich fragen, wie verhält sich das auf der einen Seite 20% der Kosten in dieser Antwort und auf der anderen Seite 1,5 Millionen? Klar, insofern, dass wir das Budget durchbringen.
Besten Dank. Landrat Peter Tresch.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich bekomme langsam ein kleines Problem und ich zweifle an der Glaubhaftigkeit von uns zu gewinnen. Heute Morgen musste ich mehrmals kehren, 16 Millionen für eine regionale Sportanlage haben wir nicht, brauchen wir nicht. Und jetzt hat man da gehört, aber mindestens Kunststrassenfelder sollten wir haben. Und jetzt diskutieren wir über die Kunststrassenfelder und dann wieder so und sagen, ja, die Gemeinden sollen selber schauen. Wir haben auch gehört, dass man die Regierung das wird unterstützen, dass man das dezentral machen sollte. Also muss man das dezentral unterstützen. Im Weiteren wird immer wieder diskutiert über die gesetzlichen Grundlagen, über die rechtlichen, über warum können wir denn nachher, oder was gibt es zu Recht, 1,5 Millionen auszuschitten. Genau dann, wenn wir es wieder setzen, heisst es ja, die rechtlichen Grundlagen fehlen. Und dann gehöre ich auch immer wieder, was heisst, sportliche Aktivitäten oder Anlagen vom Sport sind Sachen der Gemeinden. Meine Damen und Herren vom Regierungsrat, wieso hat der Kanton eine Bike-Fachstelle, die jährlich mehrere 10'000 Franken kostet? Ist doch auch etwas, wo man sagt, ja, warum machen Sie das? Ski-Infrastruktur, das können wir auch unterstützen. dient auch den sportlichen Aktivitäten. Und darum bin ich mit meinen Vorrednern einig, wir sollten jetzt da ein Zeichen setzen und die Motion überweisen, dass man nachher am Landrat das kommt ja dann noch einmal zu Weiss, wenn man dann das Geld ausgeben, dass man dann auch sieht, wer und woher das Geld sollte fließen. Darum bin auch ich dafür, dass wir die Motion dort überweisen.
Besten Dank für die Wortmeldung. Frau Landrätin Claudia Giesler, Sie haben das Wort.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Der Regierungsrat bestätigt in mehreren Berichten den Bedarf von mehr Fußballplätzen in Altdorf, Zerstal und Schottdorf. Möglichst viele von den bestehenden Fußballfeldern auf Kunststrassen umzurichten, erscheint dem Regierungsrat, wie auch den Fußballvereinen und nach der heutigen Debatte auch im Landrat zielführend und schont zudem Kulturland. Das Problem der fehlenden Fußballplätze ist keine lokale und singuläre Angelegenheit, wie das Beispiel vom Fußballclub Schottdorf verdeutlicht. 47% der Spieler stammen aus Schottdorf und die restlichen 53% verteilen sich auf 12 Gemeinden, von Sisigen bis Andermatt, von Unterschächen bis Ettikhäusen. Einerseits investiert der Kanton viel Geld in eine neue Verkehrsführung. Er verzichtet auf Steuereinnahmen, um die Entwicklung im Ursertal zu fördern. Er muss sich mit Schadenersatzforderungen von einem Urteil auseinandersetzen und wiederholt, wenn das Mandat für Mentoren in Auftrag gegeben werden. Andererseits ist der Regierungsrat nicht willens, das Problem der fehlenden Fußballplatz verbindlich umzusetzen. Der Regierungsrat will keine separate Kreditvorlage. Im geltenden Finanzplan 2016 bis 2019 sind zwar die 1,5 Millionen Franken vorgesehen. Spätestens bei der nächsten Budgetdebatte werden sie wahrscheinlich aus ordnungs- und finanzpolitischen Gründen gestrichen. Der Regierungsrat verweist in seiner Antwort zwar auf den Sportfonds. Die Passage auf Seite 3 in der Antwort, ich zitiere, soweit sich der Kanton an den Kosten aufgrund vorgängig aufgeführter Argumente zu beteiligen hat, soll das bestehende Instrument des Sportfonds eingesetzt werden, ist schwammig formuliert. Zudem kann aus dem Fonds, wie schon mehrmals erwähnt worden ist, maximal die 200'000 Franken gesprochen werden. Die Uner Fußballclubs leiden seit mehreren Jahren unter Infrastrukturmangel. Es kann nicht sein, dass sich Gemeinden, Clubs und der Kanton das Problem wie einen heissen Herdäpfel umgeben. Ich erachte es als wichtig, dass die Motion überwiesen wird, damit Verbindlichkeiten geschaffen werden. Mit der Verbindlichkeitserklärung anerkennen sie die wichtige und grosse Arbeit der Fußballclubs, insbesondere in der Jugend- und Gesundheitsförderung. Das Problem der fehlenden Fußballplätze soll endlich gelöst werden. Danke für die Unterstützung.
Besten Dank, Frau Landrätin Giesler. Zum Wort meldet sich noch der Landrat Christian Schuller.
Ja, geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. In der Antwort zur Motion bezieht sich der Regierungsrat Klarstellung und anerkennt die Problematik von den fehlenden Fußballplätzen. Ich habe am Mittag und am Morgen mit verschiedenen Personen über die Motion diskutiert. Ich habe gemerkt, dass von meiner Seite einfach irgendwie vielleicht noch zwei Fragen offen sind. Ich kann jetzt natürlich leider Vorgänge nicht kennen, aber vielleicht kann der Regierungsrat zur Klärung noch beantworten. Weil er zeigt einfach den Willen auf, allfällige Sachen entsprechend zu unterstützen. Hierzu hat er im Finanzplan die 1,5 Millionen Franken eingestellt. Für mich tut das einfach alles ein bisschen einen halbherzigen Eindruck erwecken. Weil zwischenzeitlich ist beim Regierungsrat ein Gesuch eingegangen zu einem Beitrag. Und dazu habe ich jetzt eine erste Frage. Hat der Regierungsrat aktuell die Möglichkeit, überhaupt via Budget weg einen Betrag von über 200'000 Franken an Bau oder an die Umrüstung von einem Kunststrassenfeld zu sprechen? Und das Zweite ist, mehr eine Frage zum Vorgehen. Der Auftrag der Motion ist sicher aus finanzpolitischer Sicht insofern problematisch, dass es für den Regierungsrat wahrscheinlich schwierig sein dürfte, eine entsprechende Kreditvorlage auszuarbeiten, da die Anzahl der Gesuche und der Umfang der Umrüstungen zum jetzigen Zeitpunkt schwierig abzuschätzen sein dürfte. Aber umgekehrt hat man es schon vom Vorredner Peter Dresch gehört. Normalerweise wären eigentlich die gesetzlichen Grundlagen für einen neuen Budgetposten vorgängig geschaffen. Und hier geht der Regierungsrat nun den umgekehrten Weg. Ob da die Regierung auch kurz dazu kann, Stellung nehmen kann. Vielleicht gehört es nach der Budgetverhandlung. Wir haben keine Rechtsgrundlage, der Beitrag kann so nicht genommen werden. Danke.
Besten Dank, Herr Landrat Schuller. Ich möchte beliebt machen, dass wir jetzt auch diese Fragen aufnehmen. Vorher hat der Landrat Rolf ja auch schon Fragen gestellt, dass wir die jetzt aufnehmen und nachher alle miteinander beantworten vom Herrn Landemann. Das Wort gemeldet hat sich weiter noch der Landrat Toni Muser.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, als letzter Mohikaner, der damals noch FILAG diskutiert hat, erlaube ich mir doch, mich ein bisschen auf ein für mich riskantes Gelände zu gehen, nämlich die Ordnungspolitik anzusprechen. Man hat damals probiert, die Finanzströme zwischen den Gemeinden und dem Kanton zu ordnen. Man hat damals versucht, die verschiedenen Parallelkanäle, wo Geld zwischen den Gemeinden und dem Kanton fließt, möglichst transparent zu machen. Und mit dieser Vorlage kommen Sie jetzt von dem damals eingeleiteten, von mir aus gesehen, transparenter und guten Weg ab. Sie machen jetzt wieder einen Schönt, wo Geld zwischen Kanton in Aufgaben von Gemeinden fließt, wo an und für sich am FILAG vorbeigeht. Und das öffnet man. Das gibt ein Präjudiz. Ich kann Ihnen garantieren, da kommen die Nächsten. Es geht ja nur um den Fußball. Ich bin grosser Freund, habe ich mich vorher schon geoutet, von der Sportförderung, weil ich weiss, der Sport ist ein ganz wichtiges Element für die Gesundheit des Menschen. Und ich unterstütze Ihre Anliegen 100%, dass es mehr Fußballplätze braucht. Ich gehe selber auch gerne shooten. Aber die Art, wie jetzt das hier daherkommt, das ist einfach falsch. Ordnungspolitisch falsch. Und da möchte ich Ihnen Bedenken geben, wenn Sie jetzt anfangen, da Nägel einschlagen, das wird Sie in Zukunft weiter beschäftigen. Und dann komme ich zum schönen Bild vom Eigengoal. Danke.
Besten Dank. Das Wort hat sich noch gemeldet zum zweiten Mal der Landrat Flavio Giesler.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich will nur noch schnell auf die Argumentation von Präjudiz eingehen. Und auch in Bezug auf die Vordermotion, die wir behandelt haben, wollte ich einfach sagen, manchmal braucht es einfach ein Präjudiz. Vorher war man auch der Ansicht, es braucht jetzt ein Präjudiz, dass man im Gesundheitsbereich eigentlich Ausgaben machen kann, wenn ich Krankenversicherung zahlen muss. Und da sind wir halt der Meinung, dass es jetzt auch in diesem Bereich das braucht. Danke.
Der Landrat Peter Tresch.
Ja, Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich habe eine Frage auf die Wortmeldung vom Landrat Toni Moser. Wem kehren denn die Fußballfelder? Ich habe vorhin, so wie ich verstanden habe, der FC Ehrfeld wird in der Pfaffenmatt unten etwas machen. Der FC Schattdorf wird die Plätze sanieren und umbauen. Ich habe noch nie gehört, dass Gemeinde Ehrfeld oder Gemeinde Schattdorf da etwas wette machen. Das sind ja die Vereine, die aktiv worden sind. Und ich vermute, dass der ein oder andere Platz an einem Verein gehört und nicht an der Gemeinde. Und die Finanzströme, die hin und her fließen. Landrat Toni Moser, Sie wissen selber auch, wie das wieder zu und her geht, wenn der Gemeinde kommt und sagt, es wird die Zentrumslasten geltend machen. Erstens ist das ein riesen Aufwand, die Zentrumslasten geltend zu machen, wo man sich mal so überlegt, ob man nicht gescheiter darauf verzichtet. Und da wissen wir auch wieder, dass gerade die kleinen Gemeinden, wie jetzt eher von da sagen, wir werden den Aufwand gar nicht betreiben, dass wir allenfalls für eine Kunststrasse Zentrumslasten können geltend machen.
Ich denke, die Diskussion wird jetzt einmal unterbrochen und wir geben dem Landemann, Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg, das Wort.
Ja, Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich nehme natürlich auch ein Stichwort vom Eigengoal auf. Also es ist sicher so, als Sportminister vom Kanton Uri möchte ich zurzeit kein Eigengoal schiessen. Ich tue mich auf das abstützen, was ich ganz sicher kann, ebenfalls da noch einiges wiederholen. Die Argumente sind sehr, sehr gut schon austauscht worden. Man hat sich hervorragend vorbereitet für die Debatte. Ich tue noch einiges sagen, der Regierungsrat hat klar und deutlich gesagt, dass das Problem Fußballplätze gelöst werden soll. Er war auch der, der sofort die mögliche Umrüstung auch weiter hat verfolgen lassen, hat bestimmte Vorgaben auch mit der Abteilung Sport ausschaffen lassen, damit man hat gesehen, wie viel ist ungefähr etwa pro Umrüstung an Finanzen zur Verfügung stellen. Es ist auch da richtig gesagt worden, zwischen 1,2 bis 1,7 Millionen sind die Umrüstungen mit diesen Plätzen, die wir genauer angeschaut haben. Dann ist es sicher auch so, dass wir uns zurzeit nur auf die Rechtsgrundlagen abstützen, im Regierungsrat, wo auch rum sind. Das ist der Sportfonds. Auch da haben sie sich hervorragend erkundigt. Maximum 20% an die Bruttokosten. Aber 20% bekommen sie nur, wenn wirklich eine polysportive Nutzung vom Platz dann auch rum ist. Ich gehe davon aus, dass da die 20% können ausgelöst werden, weil Fußballplatz wird ja wahrscheinlich auch über mehrere Gemeinden dann auch genutzt werden können, so wie es bis anhin jetzt in der eher engen Phase gemacht wird. Und die Aussage, dass maximum 200'000 Franken pro Ereignis kann ausgelöst werden, stimmt auch. Dann darf ich Ihnen sicher sagen, wir tun im Jahr rund 500'000 Franken Sportfondsgelder ausschütten. Das sind aber wenn das serige Projekte sind, die jetzt so dorthin kommen, vielleicht zwei Projekte, die schon fast alles würden verschlingen. Also das ist uns auch klar. Dann tue ich vielleicht die Situation vom Finanzplan noch ganz kurz ansprechen. Die 1,5 Millionen, die im Finanzplan 2016 bis 2019 drinnen ist, ich glaube, es im 2017 ist jetzt 1 Million drin im neuen Finanzplan, den ich gesehen habe, und im 2018 wieder 0,5 Million. Da gehe ich jetzt davon aus, dass die Finanzdirektion einfach das hätte weiterlaufen lassen. Für den Entscheid vom Regierungsrat hat das keine Rolle gespielt. Weil das ist einmal reingenommen worden, aufgrund von den Äußerungen, die wir beim regionalen Sportzentrum, bei dem Bericht vom Markus Holzgang im Regierungsrat ausgetauscht haben. Und ich kann Ihnen sagen, die Verbindlichkeit des Finanzplans ist sicher nie gewährleistet. Das ist von heute auf morgen schon wieder Geld, das gestrichen werden kann. Einfach, dass Sie das vielleicht auch sehen. Dann tun wir noch die Finanzkompetenz vielleicht nachher vom Finanzminister, vielleicht, dass man Finanzdirektor noch vielleicht, dass man kurz sagen, wenn ich jetzt etwas vielleicht da zu wenig detailliert gemacht hätte. Ich will aber einfach noch eines sagen, wir tun die Wichtigkeit vom Fußball im Kanton Uri ganz bestimmt auch attestieren. Auch da sind die Zahlen richtig. Wir haben ungefähr etwa 1100 Aktive, die wirklich in dem Fußball sich wirklich verwirklichen können. Davon sind etwa 700 Jugendliche im Nachwuchsbereich. Und wenn wir das ein bisschen vergleichen, 4 Fußballvereine sind so stark in der Jugendförderung wie 17 Turnvereine. Also, man sieht da natürlich schon, dass für uns das Segment Fußball auch sehr wichtig ist. Aber wir können uns nicht über etwas wegsetzen, das zurzeit einfach keine Rechtsgrundlage hat. Ordnungs- und finanzpolitische Gründe sind die Stichwörter, die ich da noch einmal aufgreifen tue. Andere Möglichkeiten sehe ich zurzeit keine.
Besten Dank, Herr Landrat. Zur Flur, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, für mich ist der Motionstext ist für mich falsch. Also wenn jetzt die Motion überwiesen wird, nimmt mich wunder, was er denn macht, also unsere Regierung mit dieser Motion, weil die Motion will eine Kreditvorlage für Beiträge des Kantons zur Umrüstung von Naturrasen. Also für mich ist das, wie will er eine Kreditvorlage machen? Muss er jetzt erst warten, bis der die Anträge hineinkommen? Also ich muss ehrlich sagen, da bin ich jetzt eigentlich wirklich, das kommt ja selten vor, bin ich mit dem Kollegen Moser einig. Also wir müssen eine gesetzliche Grundlage schaffen, aber wenn wir jetzt das so überweisen und er will eine gesetzliche Grundlage machen, dann machen wir wegen jedem Einzelnen, dann machen wir eine gesetzliche Grundlage. Ich bin schon gegen das Moosbaugesetz aus dem Grund. Und wenn wir jetzt hier quasi ein Fussballplatzgesetz machen, es wird dann langsam schwierig. Ich unterstütze das mit dem Sportlottofond. Ich bin selber auch mit einem Projekt dabei, wo das eigentlich tiptop funktioniert hat. Und hätte man jetzt da für die Fußballplätze so viel mehr ausgeben, mit wirklich, es ist auch gesagt worden, mit einer populären Sportart, habe ich wirklich auch meine Zweifel. Und ich bin noch Mitglied von der FICO. Also wir haben ja wirklich für alles Geld. Aber ob wir das eh von Geld haben, irgendwann eins, weiss ich dann wirklich nicht. Also für mich ist die Motion falsch formuliert und ich würde die im Sinne der Regierung ablehnen, also nicht überweisen.
Besten Dank für das Votum. Gibt es jetzt noch Wortmeldungen zur Vorlage? Der Landtag Und Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg hat meinst du?
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, ich habe noch schnell mit dem Finanzdirektor kurz geschlossen. Grundsätzlich ist es ja eine Eigeninitiative, die in den Gemeinden raus muss, dass man ausgelöst werden. Ob das die Gemeinde selber ist oder ob das der Verein ist. Und es ist sicher so, wir können nicht über das Eigentum der Gemeinde verfügen. Wenn wir jetzt da die Motion könnten überweisen oder wenn sie das tun, dann ist das für den Regierungsrat gar nicht so einfach, wenn er wirklich den weiteren Schritt in die Wege leitet. Also das möchte ich einfach noch mitgeben, aufgrund der kurzen Aussprache mit dem Finanzdirektor.
Besten Dank für die Erläuterungen. Also ich glaube, die Diskussion ist erschöpft. Wir kommen zur Abstimmung. Wir haben zwei Anträge. Wir haben den Antrag vom Regierungsrat, die Motion nicht für erheblich zu erklären. Wir haben den Antrag vom Motionär, vom Landrat Toni Gamma, der die Motion will erheblich erklären. Wer die Motion im Sinn vom Motionär will erheblich erklären, soll das bitte mit den Plus-Tasten bestätigen. Wer die Motion im Sinn vom Regierungsrat nicht will erheblich erklären, soll das mit den Minustasten bestätigen. 0 bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist gelaufen. Sie haben mit 32 Ja zu 26 Nein bei einer Enthaltung die Motion erheblich erklärt. Wir kommen zum nächsten Geschäft. Parlamentarische Empfehlung Hans Giesler Schattdorf für eine konstruktivere Waldbewirtschaftung und von dieser Nutzung. Darf ich das Wort im Landrat Hans Giesler geben?
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Urmeldung zur parlamentarischen Empfehlung und zum Bericht vom Regierungsrat vom 14. Juni 2016 für eine konstruktivere Waldbewirtschaftung und deren Nutzung. Vorerst möchte ich dem Regierungsrat danken für den Bericht zum abgenommenen Vorstoß und für die Empfehlung zum Überweisen. Der Regierungsrat hat sich mit dem Bundesparlament Folge geleistet und auch anerkannt. Frage zum eigentlichen Titel. Nachdem im Kanton Uri der Wärmeverbund Holzenergie einen stetigen Ausbau verzeichnet wird, seien es in der Brickermatte, Schattdorf oder das Geschene, wo ein grosser Abfallholz vom Industrieholz kann genutzt werden kann. Demzufolge am bestehenden Wald eine bessere Pflege für die Wiederaufforstungsarbeiten um die sogenannte Waldordnung gewährleistet wird. Das System Wärmeverbund ist eine gute Sache. Aber was immer wieder bemängelt wird, sind die hohen Anschluss- und anschließenden Benutzerkosten. Es darf nicht sein, dass wenn eine Bauherrschaft im Kostenvergleich zum Schluss kommt, als billigere Variante saubere Heizung zu realisieren. So dazu mal für das Startkapital zum Wärmeverbund ein namhafter Beitrag eingeflossen ist. Nur um das Projekt überhaupt zu realisieren. Das hätte eine tragbare Lösung für den Benutzer gefunden werden. Der Holzbezug für die Anlage Geschene beläuft sich mit über 60% aus dem Kanton Tessin. Grund dafür liegt die Aussage vom Betreiber, sie gibt die abgeschlossenen Verträge mit dem Kanton Tessin um Transportkosten. Was aber nicht für eine teure Holznutzung und die Waldbewirtschaftung spricht. Frage: ist der Regierungsrat bereit, mit der Unternehmung, mit der Korporation Uri als grösste Waldbesitzerin, mit dem Waldverband Uri, diesbezüglich vernünftige und wirtschaftlich tragbare Lösungen anzustreben und sich am Urner Wald Priorität zu verschaffen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Herr Landrat Giesler, verlangen Sie Diskussion?
Ja.
Also der Antrag für Diskussion ist gestellt. Wer Diskussion möchte unterstützen, soll das bitte mit Ja-Taste bestätigen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 54 Ja Diskussion beantragt, unterstützt. Wem darf ich weiter das Wort geben? Es sind noch Fragen aufgeworfen worden. Wird man die bereits jetzt beantworten von der Regierungsbank? Herr Sicherheitsdirektor, Regierungsrat Moret.
Geschätzte Präsidentin, meine Damen und Herren, die Frage, die aufgetaucht ist, kann ich so nicht beantworten, ob der Regierungsrat einverstanden ist, das zu machen. Das ist etwas, was man natürlich muss besprechen muss, ob man so machen will. Und das ist auch wieder leider nicht gerade eine Frage, die jetzt hier im Zusammenhang mit dieser Waldverordnung ist. In dieser Waldverordnung haben wir andere Fragen, die gestellt worden sind, beantwortet. Und zu denen könnte ich eine Antwort geben, zu der, die Sie jetzt gestellt haben, nicht. Vielleicht, wenn Sie dazu einen Vorstoss machen, vielleicht können Sie auch mal anrufen, dass wir das genauer besprechen und aufnehmen und schauen, wie wir da weiterfahren wollen. Zu dieser Frage kann ich sicher nicht eine Antwort geben, was die Regierung meint. Das ist verständlich. Und wenn zum Vorstoss selber keine Fragen mehr bleiben, dann kann ich mein Votum beenden. Danke.
Wir haben die parlamentarische Empfehlung mit der Empfehlung vom Regierungsrat und die lautet, wir sollen die überweisen. Wir stimmen darüber ab. Wer die parlamentarische Empfehlung gemäss dem Regierungsrat will überweisen, bezüge das mit der Plus-Taste. Wer das nicht will überweisen, mit der Minus und Null bei Enthaltungen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben einstimmig beschlossen, die parlamentarische Empfehlung zu überweisen. Als nächstes kommen wir zu der Interpellation von der Landrätin Daniela Planzer, Schattdorf, zur Gestaltung WOF-Verbindung Umfahrungsstrasse Schattdorf. Frau Planzer, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Zuerst möchte ich zusammen mit dem Zweitunterzeichnenden Rudi Zgratke am Regierungsrat für die rasche und ausführliche Beantwortung von unseren Fragen danken. Mit der Beantwortung sind wir im Grossen und Ganzen zufrieden. Ich möchte mich aber trotzdem noch zu einigen Punkten äußern. Unter Punkt 1 führt die Regierung aus, dass die Rheinechtstrasse neu als schweizerische Hauptstrasse klassifiziert ist und daher keine Warenumschläge mehr auf dieser Strasse gemacht werden können. Wie richtig ausgeführt wird, ist für die Umzonung von der Landwirtschaftsfläche hinter dem Gewerbebetrieb der Gemeinderat Schattdorf zuständig. Um aber einen funktionierenden Zubringer zu dem Gewerbebetrieb zu gewährleisten, fordere ich den Regierungsrat auf, zusammen mit der Gemeinde Schattdorf ein gangbares Verkehrskonzept zu erarbeiten. Dabei ist die Umzonung für eine funktionierende Erschliessung unumgänglich. Die funktionierende Erschliessung ist die Grundlage für einen fließenden Verkehr auf der WOF-Verbindung. Unter Punkt 4 wird erklärt, dass der T-Knoten Rheinechtstrasse und Fahrungsstrasse bestehen bleibt, jedoch eine Linksabbiegespur erstellt wird. Die Linksabbiegespur befindet sich in einer Kurve und auf diesem Streckenabschnitt sind sehr viele Lastwagen unterwegs, die eine sehr lange Abbiegespur benötigen, um nicht auf der Strasse stehen zu bleiben. Aus diesem Grund wird auch mit einer Abbiegespur die jetzige Situation nicht verbessert. Im Gegenteil. Das Abbiegen von der Rheinachtstrasse in die Umfahrungsstrasse in Richtung Süden wird noch gefährlicher. Ich bitte den Regierungsrat daher, die Erstellung eines Kreisels eingehend zu prüfen. Nur durch einen Kreisel wird der Verkehr verlangsamt und das Einspuren verflüssigt. Das ist aus unserer Sicht die sicherste Lösung. Für das Prüfen und Erarbeiten von Konzepten im Sinn des Gewerbegebiets und von den immer mehr werdenden Benutzern der Umfahrung danke ich am Regierungsrat bestens. Ich hoffe, dass im Weiteren die betroffenen Anwohner in die weitere Planung mit einbezogen werden und für alle Beteiligten eine gute Lösung gefunden werden kann. Merci.
Frau Planzer, verlangen Sie Diskussion?
Ja.
Der Antrag für Diskussion ist gestellt. Wir stimmen darüber ab. Wer für Diskussion ist, drücke bitte Plus-Taste. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 56 Stimmen in der Diskussion freigegeben. Wem darf ich weiter das Wort erteilen? Herr Baudirektor, Regierungsrat Nager.
Ja, geschätzte Präsidentin, geschätzte Damen und Herren. Auch von meiner Seite her besten Dank für die Anfrage. Das sind Detailfragen, die natürlich jetzt in der Planung und auch dann in der späteren Ausführung ganz wichtig sind. Vielleicht zwei, drei Punkte zu den aufgeworfenen Fragen. Ich gebe Ihnen recht, dass die Situation ist, dass die Klassifizierung von der Umfahrungsstrasse künftig für Umschläge ungeeignet ist. Das ist ja so festgelegt und ist auch in der Antwort so ausgeführt worden. Über die Umzonung möchte ich mich da nicht äußern, weil das ist schlussendlich eine Sache von der Gemeinde Schattdorf. Ich verweise aber da eigentlich auf das Siedlungsleitbild von der Gemeinde Schattdorf unter Punkt 4.4 das Verkehrskonzept aufgeführt ist, wo eigentlich die Federführung bei der Gemeinde Schattdorf ist für die ganze Verkehrskoordination. Beteiligt sind dort die Nachbargemeinden, das ARE, das Amt für Tiefbau, wo wir dann betroffen sind und selbstverständlich auch die ausgewiesenen Verkehrsplaner. Bei der Massnahme ist eigentlich vorgesehen, dort, dass es um eine Optimierung geht im Bereich Erschliessung vom Gewerbegebiet, sowie die Neuquerung von der Stiller Reuss und eben allenfalls rückwärtige Erschliessung vom jetzigen Gewerbebereich. Zum T-Knoten Kasteln, da ist es eigentlich so, dass der Linksabbieger so vorgesehen ist. Der ist sicher, da gehe ich davon aus, von den Verkehrsplanern dementsprechend auch auf die künftigen Verkehrsaufkommen abgestützt worden. Ein Kreisel wird zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht in Betracht gezogen. Und zwar geht es auch darum, um die nötigen Verkehrsflüsse dann sicherzustellen. Also beim Linksabbiegern kann ich Ihnen sonst keine andere Antwort geben. Was ich aber auf der anderen Seite sicher kann bestätigen, ist, dass wir mit den betroffenen Gemeinden und natürlich auch mit den Anwohnern im Rahmen von diesen Teilmassnahmen in der Umsetzung von der WOF das Gespräch suchen und dort natürlich auch dann den Konsens gemeinsam erarbeiten. Das wäre einfach nur so zu meinen Ausführungen ergänzend, was jetzt da eigentlich in der Antwort vom Regierungsrat abgegeben worden ist.
Ich habe noch eine Frage, noch einmal an die Interpellantin. Sind Sie zufrieden, teilweise zufrieden oder nicht zufrieden mit ihr, mit Ihrer Antwort?
Teilweise zufrieden.
Besten Dank. Dann gehen wir zum letzten parlamentarischen Vorstoss. Und das ist die dringliche Interpellation von der SVP-Fraktion von Anton Imfanger Bauen zu Altwirtschaft und Tourismus oder Wolf. Herr Landrat Imfanger, Sie haben das Wort.
Ich beantrage Diskussion.
Der Antrag auf Diskussion ist gestellt. Wer der Diskussion stattgeben will, soll das bitte mit der Plus-Taste bestätigen. Die Abstimmung ist geschlossen. Sie haben mit 54 Ja zu 3 Nein der Diskussion stattgegeben.
Frau Landratspräsidentin, meine Damen und Herren. Die Antwort vom Regierungsrat auf die dringliche Interpellation von der SVP Alpwirtschaft und Tourismus oder Wolf hat mich und auch die SVP und sicher einen Haufen Kleinviehzüchter und ganz sicher auch einen Haufen Urner sehr enttäuscht. Der Regierungsrat hat die Auffassung, wir können 95% der gesimmerten Schafe im Kanton Uri mit Herdenschutzmassnahmen vor einem Wolfsangriff schützen. Ein Willkommensgruß für einen Wolf. Der Wolf im Sommer, der ist ja nicht mehr rum, aber die nächsten kommen mit Sicherheit. Ein Wolf ist ja bekanntlich ein Herdentier. Und ein Herdentier ist nicht lange allein. Es wird schnell ein Rudel gebildet. Ein Rudel beansprucht etwa 300 Quadratkilometer. Das heisst, dass im Kanton Uri innerhalb von 10 Jahren gut 2 bis 3 Wolfsrudel würden leben. Und was nur ein Wolf im vergangenen Sommer angerichtet hat, aber das muss ich nicht weiter eingehen, das wissen die sicher. Für mich ist das Verhalten von dem Wolf absolut normal. Die Frage ist jetzt nur, wie stellt sich der Regierungsrat oder wie will der Regierungsrat die 95% der Schafe sichern vor Wolfsangriff? Vielleicht hat er seine Meinung im Verlauf des Sommers ein bisschen geändert. Nach meiner Ansicht ist ein sicherer Schutz vor einem Wolfsangriff kann man nur erreichen, wenn man zum Beispiel den Zaun analog zum Umgebungszaun im Wolfsgehege im Tierpark Goldau anschaut. Da kann er nicht mehr unten durch. Hat man sonst einen Haken und er sieht dort drinnen die Spielgefährten, so wird er am Zaun entlang laufen, bis er an einem Ort eine Nische findet, wo er durchschleifen kann. Ein Herdenschutz hint, das hat sich ja gezeigt im Verlauf vom Sommer und vor allem, wenn es in den Herden ist, bringt er keinen sicheren Schutz. Das hat man gesehen im Sommer im Wallis und auch in St. Gallen. Da sind trotz Herdenschutz hint und auch Bewachung durch Hirten Schafe aus der Herde gerissen worden. Ja, in Grabinten ist sogar eine hitzige Herdenschutzhündin mit einem Wolf auf Flitterwochen abgehoben. Darum habe ich grosse Mühe mit der Aussage vom Regierungsrat, 95% der Schafe kommen vor Herdenschutz und Angriff sichern. Inzwischen hat ja der Bundesrat seine Meinung ein bisschen geändert und bei der Revision des Jagdgesetzes entsprechende Änderungen vorgeschlagen. Zu hoffen ist nur, dass das Parlament diesen Anträgen euch zustimmt und nachher die kantonale Vollziehungsverordnung im Kanton Uri dementsprechend angeglichen wird. Ich danke.
Besten Dank. Das Wort geht an Landrat Max Baume.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Wortmeldung zur Beantwortung vom Regierungsrat dringliche Interpellation von Toni Imfanger, Alpwirtschaft, Tourismus oder Wolf. Mit der Beantwortung vom Regierungsrat ist mehr ein Sprichwort in sich und Geld regiert die Welt. Oder anders gesagt, der Weg vom leichtesten Widerstand. Bedürlicherweise ist der Regierungsrat nicht gewillt, mit anderen Regierungen von den Bergkantonen das Problem Wolf gemeinsam zu lösen. Nein, er stellt sich sogar hinter den Befürworter und gegen eine jahrhundertalte bewährte Wirtschaftung von Eisernen Alpen. Er stellt sich auch gegen einen immer wichtig werdenden Tourismus in dieser Region. Das Problem, Grossalpbild, kann man nicht mit Geld lösen. Vor allem nicht das Wolfsproblem. Sonst müssen ja die Viehhalter grosse Befürworter vom Wolf sein. Jeder Tierhalter, und da meine ich jetzt im Moment Schafhalter, ist mindestens 200 Tage, vor allem im Winter, mindestens zweimal pro Tag mit seinen Tieren zusammen. Da wird oft in der Zeit die Aufzucht, die ganze Familie von gross und klein mit einbezogen und entsteht eine grosse Verbundenheit und Vertrautheit zwischen Mensch und Tier. Könnt ihr euch vorstellen, was für Emotionen es gibt bei einem Wolfsriss, bei dem betroffene Personen ausgelöst werden, wenn sie mit mir das sehen, wie Tiere auf grausame Art und Weise getötet oder verletzt werden. Die überlebenden Tiere traumatisiert sind. Eine über Jahre dauernde Aufzucht in kurzer Zeit vom Raubtier Wolf zunichte gemacht wird. In solchen Momenten interessiert sich der Tierhalter weder für das Fleisch noch für die Wolle von einem Tier, sondern nur für das Tier selber. Solche Beziehungen zwischen Mensch und Tier können einfach nicht mit Geld ausgelöscht oder ersetzt werden. Mit dem Grossraubwildprojekt werden Millionen von Steuergeldern nutzlos ausgegeben, Bewirtschaftung der Alpwirtschaft infrage gestellt und Schafhaltung verunmöglicht. Der Wolf hat keinen Platz in unserer Natur- und Alpenwelt. Es ist erschreckend zu merken, wenn Befürworter und Fanatiker das Raubtier vor einen Mensch stellen. Mit der heutigen Situation können die Gefühle aufkommen, wie unsere Vorfahren im Mittelalter, wo sie von Adeligen und Klöstern gefegt geschickt haben, damit die Bevölkerung ihren Willen aufzuzwingen. Heute schicken sie es wieder fegt aus dem Mittelland in Form von Wolf, Luchs und Bär. Und die Bevölkerung soll sich mit der aufgezwungenen Situation abfinden. Unsere Vorfahren haben das Problem auf ihre Art gelöst. Und wir? Hätten wir vielleicht im Frühling weniger Wolfbeiss, wenn bei den Tierparken und so, wenn die Tierparken und so überwacht würden, wo im Frühling die Letztjährigen überzählige Nachwuchs und vor allem Mäntli hinkommen. Darf ich dir, Kari, bitten? Darf ich dir, Kari, bitten, das Zweite aufzulegen? Und zwar, da beweist es, dass solche Sachen geschehen. Wir sehen hier die Geschichte vom Luchs. Und wenn ihr seht, wie viele ausgesetzt worden sind unten dran, dann seht ihr auch das Rote, dass die ausgesetzt worden sind ohne Bewilligung und das sind 19 Stück. Und genau gleich, wage ich den hier zu behaupten, passiert eben beim Wolf auch. Ich hoffe, der Regierungsrat hat die Situation erkannt und kann gemeinsam Lösungen mit anderen Regierungen und Betroffenen suchen. Alleingang ist zwecklos. Nur gemeinsam kann man das Problem Grossraubwild lösen, damit viel Leid und Schmerz bei Mensch und Tier verhindert wird. Danke für die Aufmerksamkeit.
Besten Dank. Wem darf ich weiter das Wort erteilen? Herr Landrat Intercom.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich habe eine Frage zu Punkt 3. Sie ist mir jetzt eigentlich ganz spontan sicher. Wenn sie nicht beantwortbar ist, würde ich sie sonst auf die nächste Fragestunde verlegen. Wir haben ja erfahren, es ist ja diskutiert worden, dass man auch in Uri Lamas eingesetzt hat als mögliche Herdenschutzmassnahmen, weil die vom Hirten und von den Anforderungen eigentlich praktisch mit dem Schaf sollen können zusammengehalten werden. Ist Ihnen da bekannt, ob zum Beispiel Wolfriss weniger vorkommen sind, wenn ein Lama quasi mit auf der Herde war oder nicht? Ja, vielleicht ist jetzt die Frage, es ist halt wirklich ganz spontan.
Besten Dank. Das Wort geht an Sicherheitsdirektor, Herr Regierungsrat Moretti.
Geschätzte Präsidentin, meine Damen und Herren, das mit der Lamas ist meines Wissens im Kanton Uri wenigstens so, dass kein Schaf gerissen worden ist, dort, wo ein Lama in der Herde ist. Aber da weiss die Landratspräsidentin sicher mehr als ich. Zu den anderen Aussagen, die gemacht worden sind. Ich sehe, dass die Redner das, was geschrieben worden ist, nicht glauben oder eine andere Ansicht hat. Ich weiss nicht, wie ich, was ich jetzt sagen muss. Ich habe mich auf die Abklärungen verlassen, die ich gehört habe, die für mich nachvollziehbar sind und die ich auch gelesen habe. Und zum Beispiel zum Thema, dass der Wolf ausgesetzt wird. Also, ich habe jetzt einen Beweis, dass das der Fall ist. Und ob es beim Luchs der Fall war, von dem weiss ich nicht. Das steht hier auf Schwarz auf Weiss. Aber ob das richtig ist, kann ich nicht nachvollziehen. Beim Wolf kann man nur sagen, dass die Wölfe, die bis jetzt in der Schweiz geschossen worden sind, alle italienischer Abstammung sind. Oder auch die, die man nachgewiesen hat. Und die sind gut möglich, dass sie zu Fuss kommen bis in die Schweiz. Also das kann ich, traue ich denen zu. Zu den 95% von den Schafen können geschützt werden. Ja, man hat 95% von den Schafen im Kanton Uri sind auf Alpen, die schützbar sind. Also, wenn sie schützbar sind, mit den Vorgaben vom Bund kommen, dann können sie geschützt werden, wenn man die Vorgaben umsetzt. Wir haben bis jetzt im Kanton Uri noch kein Schaf gehabt, wo gerissen worden ist auf einer Alp, wo geschützt war. Keins. In anderen Kantonen weiss ich das nicht, habe ich nicht nachvollzogen. Im Kanton Uri keins. Und ich bitte das, Ihre Überlegungen auch mit einbeziehen. Also, wenn man schützt, kann man sicher viel vorkehren. Ob jetzt das immer noch so ist, wenn plötzlich zwei Rudel im Kanton Uri sind, das weiss ich auch nicht. Auch das ist stark in die Zukunft geschaut. Wir haben kein einziges Rudel und momentan haben wir keinen einzigen Wolf im Kanton Uri. Selbstverständlich werden die Schafe gerissen, wenn wir plötzlich 200 Wölfe im Kanton Uri haben. Aber ich glaube, ihr glaubt es selber auch nicht, dass wir plötzlich so viele Wölfe haben im Kanton Uri. Ich werde versuchen, hier mit Facts zu arbeiten. Und die Facts haben wir versucht, hier reinzutun. Die wir kennen, die gesichert sind. Aber wir haben unter Frage 4 auch klar mitgeteilt, dass wir uns dem Problem bewusst sind, dass es bei den Herdenschutzmassnahmen noch Sachen zu erledigen gibt. Wir haben auch gesagt, dass wir versuchen, die Punkte, die wir angehen wollen, dass wir die angehen. Wir haben aufgezählt, dass wir einen Brief werden machen, wo wir auf Bern schreiben, wo wir eine vollständige Abgeltung von den Herdenschutzmassnahmen wittet, dass wir eine vollständige Abgeltung von den Mehraufwendungen haben bei einem Schadensfall, wo man zum Beispiel alternative Herdenschutzmassnahmen, wie zum Beispiel ein Lama oder zum Erschwaldertal sind es Jacks gewesen, ob man so Sachen auch, wenn denn die wirklich einen guten Schutz bringen für ein Schaf, könnte vergütet bekommen. Wir können momentan einfach das machen, was Jagd und das heisst übrigens JSG, Gesetz zur Jagd und zum Schutz von Vögeln und Säugetieren. Also es ist nicht nur ein Jagdgesetz, es ist ein Jagd- und Schutzgesetz. Nicht das einfach. Und es gibt Tiere, die geschützt müssen werden bis jetzt. Und solange die müssen geschützt werden, schützen wir sie. Wir halten uns hier an die Regeln. Wenn sie plötzlich nicht mehr geschützt sind, dann werden wir uns anpassen. Jetzt aber, das, was jetzt in der Vernehmlassung für das Jagd- und Schutzgesetz kommt, dort heisst es nicht, dass man den Wolf nachher freischiessen darf. Dort heisst es auch, dass man Schaden stiftet, den Wolf darf ich schiessen, in der Vernehmlassung. Oder dass, wenn es ein Rudel ist, dass man da darf eingreifen. Und das ist jetzt anfangs in der Vernehmlassung und das werden wir anschauen. Wir werden hier eine Antwort geben. Ich kann nicht versprechen, ob wir die Antwort schon geben können, bevor hier im Landrat, also heute Morgen, der Vorschuss gekommen ist, ob wir die Antwort schon geben können, bevor die Vernehmlassungstour abläuft.
Ich habe die nicht gerade im Kopf, wenn die abläuft. Wenn wir nachher mögen, geben wir sie, selbstverständlich, wenn es zeitlich nachher mag. Und wenn nicht, dann müssen wir sie halt nachher geben. Das ist der normale Ablauf. Ja, ich glaube, ich habe gesagt, was ich sagen konnte. Vielleicht kann Frau Landratspräsidentin etwas zum Lama sagen.
Ich glaube, Frau Landratspräsidentin darf nicht zum Lama sagen. Also im Gang aussen dann wieder. Herr Landrat Max Baume, Sie haben das Wort.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren. Apropos Aussetzen vom Wolf. Ich glaube, es ist schon interessant, dass wir 2015 und 2016 plötzlich im Kanton Uri, und zwar Bauen, Seelisberg und Emmetten, plötzlich einen Wolf haben, wo das lasse ich jetzt im Räumchen schauen, wo Haare sehr gekommen ist, aber es ist interessant. Und apropos, dass er italienische Abstammung hat, sind vielleicht der eine der andere dahin, der die italienische Abstammung hat. Das ist für mich einfach dehnbar. Das ist Gummi. Entschuldigung, in den Parken da haben die sicher jemanden von Italien haben sie die bekommen. Und noch etwas anderes. Ich war dreimal in Italien unten, um den Wolf zu filmen. Und ich kann euch eins sagen, das ist sehr, und da hat es einige mehr, was wir jetzt noch hier haben, das ist sehr, sehr schwierig gewesen, die jetzt zu filmen. Wir sind dann nie näher als 250 Meter gekommen. Und wenn sie es gemerkt haben, dann sind sie ab. Und da hier, im Kanton Uri, hat man es vermehrt, in den Dörfern rein und in den Häusern zu suchen gewesen. Danke.
Herr Landrat Impfanger, Sie haben noch einmal das Wort verlangt.
Ja, Frau Landratspräsidentin, geschätzte Damen und Herren. Betreff Lama, da kann ich antworten. Das Lama wird nicht als Herdenschutz anerkannt. Und vor zwei Jahren ist es sogar vorgekommen, dass ein Lama in Flüeli, Luzern, von einem Wolf gerissen worden ist. Und jetzt möchte ich vielleicht noch gerade kurz etwas zu dieser Tabelle sagen. Ich habe ja in meiner Berufstätigkeit auch die Wolfsfotografie und Telemetrie da durchgeführt. Und man hat in jeder Foto innen, man hat eigentlich eine Stühne, wie das Fell anders strukturiert ist, auch in der Grösse der Luchse. Man hat also ganz klar daraus herausnehmen, das ist der Wolf und das ist der Wolf. Und die Zahlen sind von der Cora gekommen, weil sie gemerkt haben, anhand von Fotofallen, dass plötzlich wieder ein anderes Tier im Gebiet ist und sie nachher mit diesen Fotofallen verglichen haben und haben müssen sagen, das haben wir jetzt noch nie gefunden. Das sind also nicht Zahlen, die irgendwo Gegner aufgestellt haben, das sind nämlich Zahlen von der Cora bestätigt worden. Und ich habe auch ein bisschen Verdacht, dass das halt auch beim Wolf ein bisschen so geht. Es ist ja keine grosse Kunst, diesen Tier irgendwie vom Osten zu holen, wenn der eine recht fanatisch ist und dann an die über Grenzen daher lässt. Denn anders ist es ja nicht zu erklären, dass der Vordersommer plötzlich ein Wolf in der Isselde vor dem Seerestaurant gestanden ist. Ich weiss nicht, wie kommt der dort hin? Wenn man ja sieht, der Weg, wo er ankommt, kann er ja nur über die Sisita loppen, über einen alten Landweg. Und sonst muss er ja überall durch das Tunnel durch und über den See schwimmen da rein nicht. Danke.
Ich glaube, die Diskussion können wir in einer der nächsten Debatten wieder führen, wenn es der also Regierungsrat, Sicherheitsdirektor Dimitri Moretti hat noch das Wort.
Herr Präsident, meine Damen und Herren, nur ganz kurz. Ich wiederhole noch einmal. Bis jetzt weiss man, hat man in der Schweiz keinen Wolf, der genetisch aus dem Osten kommt. Das gibt es, glaube ich, meiner Meinung nach zu akzeptieren. Zweitens, warum der Wolf in der Isleten ist, weiss ich nicht. Vielleicht ist er vom Isital oben runtergekommen und hat gemerkt, dass es nicht weitergeht, ist er wieder raufgegangen. Ja, also. Und dann, warum es plötzlich zwei Wölfe im Kanton Uri hat? Also, letztes Jahr einen und dieses Jahr einen. Ich meine, im Wallis und im Graubünden gibt es schon länger Wölfe. Also, und das ist nicht so weit. Vom Wallis in Kanton Uri oder von Graubünden in Kanton Uri. Also, und das mit der italienischen Abstammung. Ja, die kommen manchmal. Das ist halt einfach so.
Gut, besten Dank. Die Diskussion wollen wir hier abschließen und kommen jetzt noch zum letzten Traktandum, zu der Fragestunde. Es liegen zwei Fragen vor. Die erste Frage ist vom Landrat Andreas Bilger Seedorf. Darf ich Sie bitten?
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, es geht um Vereinheitlichung und Vereinfachung vom Abstimmungsverfahren. Und zwar mache ich das in der Fragestunde, um allenfalls einen Vorstoss zu verhindern. Ich möchte einfach etwas deponieren, das man dann später mal woanders vielleicht mit berücksichtigen kann. Wir können zur Kenntnis nehmen, dass in der Schweiz in vielen Kantonen und Gemeinden im Kanton Uri für die Abstimmung keine Frankatur mehr bezahlt werden muss. Also man kann sprieflich gratis abstimmen. Im Kanton Uri ist das nicht einheitlich. Im Weiteren gibt es Kantone, wo die Abstimmungsunterlagen vereinfacht sind. Man muss nicht mehr persönlich unterschreiben. Im Weiteren genügt es auch, wenn man Kreuzli macht bei Ja und Nein und das nicht mehr muss ausschreiben. Ich bin der Meinung, dass im Kanton Uri das Abstimmungsverfahren in den vorerwähnten Bereichen ebenfalls vereinheitlich und vereinfacht werden kann. Insbesondere sollte es eigentlich nicht mehr sein, dass man, wenn man brieflich abstimmt, noch muss Briefmarken drauf tun. Ich gehe im Weiteren davon aus, dass wir in der nächsten Zeit den Bundesgerichtsentscheid betreffend künftiges Wahlprozedere für einen Landrat werden erhalten. Und das wird eventuell dazu führen, dass man die Wahl- und Abstimmungsgesetzgebung muss anpassen. Ich frage jetzt den Regierungsrat an, ob er bereit ist, die von mir angeregten Anpassungen vorzunehmen. Also es ist im Bereich Vereinfachung und Vereinheitlichung, wenn wir das nächste Mal die Abstimmungsverfahren anschauen. Da bitte ich um eine kurze Antwort. Danke.
Danke vielmals. Wem darf ich die Frage zur Beantwortung geben? Frau Justizdirektorin Heidi Zgrob.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich darf die zwei Fragen antworten. Erstens die portofreie briefliche Stimmabgabe. Der Bundesrat hat im Sommer 2014 auf einer Interpellation im Nationalrat gesagt, dass eine einheitliche Lesung schweizerisch, gesamtschweizerisch keinen Sinn mache, jetzt auf eidgenössischer Ebene, weil die Stimmbeteiligung in den Kantonen, wo portofreie Stimmabgabe kennen, nicht höher sei als an einem anderen Ort. Das einmal die Ausgangslage auf eidgenössischer Ebene. Im Kanton Uri, wer brieflich will abstimmen, kann das entweder machen, indem man das Kuvert gerade im Briefkasten von der Gemeinde bei der Schalteröffnungszeit in der Gemeindekanzlei abgeben oder eben der Post, und das ist ja das, was der Landrat Andreas Bilger fragt, der Post frankiert übergeben. Wir stellen fest, dass der Grossteil der stimmberechtigten Gebrauch mal macht von der schriftlichen Stimme, also von der brieflichen Stimmabgabe, die meisten dann zurücksendet in den Briefkasten, rieren direkt von der Gemeinde. Es ist eine politische Frage, ob man das will übernehmen will oder ob das soll auf eigene Kosten frankiert werden, aber auf jeden Fall wird sich der Regierungsrat selbstverständlich bereit erklären, die Frage bei einer nächsten Revision vom erwähnten Gesetz zu prüfen. Selbstverständlich in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden. Stimmabgabe, zweite Frage durch Achreizen. Das heisst, man muss nicht mehr Ja oder Nein anschreiben, sondern man muss eigentlich dann nur noch das Kreuzchen machen bei Ja oder Nein. Das ist vor allem in grossen Stadtkantonen eingeführt worden, weil die dann maschinell zählen. Und so sind die schneller im Auszählen, wenn die nur Kreuzchen mitnehmen. Der Regierungsrat tut den Urnerinnen und Urner selbstverständlich zutrauen, dass sie weiterhin Ja und Nein können schreiben. Da haben wir keinen Zweifel. Aber auch diese Frage müssen wir prüfen. Wir dann schauen, welche finanziellen Auswirkungen das hätte.
Besten Dank. Ich komme noch zur zweiten Frage. Und das ist die Landrätin Nora Sommer. Darf ich Sie bitten?
Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, es ist eine Frage zum integrativen Brückenangebot. Im Kanton Uri ist eine grosse Anzahl von vorläufig aufgenommenen, anerkannten Flüchtlingen und Asylsuchenden im Alter zwischen 16 und 25 Jahren wohnhaft, welche Kriterien für die Einschulung in die Volksschule nicht mehr erfüllen. Gemäss kantonalem Integrationsprogramm 2014 bis 2017 verpflichtet sich der Kanton Uri für die Zielgruppe der Jugendlichen außerhalb der obligatorischen Schulpflicht ein Angebot zur sprachlichen, beruflichen und sozialen Integration aufzubauen. Gestützt auf den Artikel 132 der Geschäftsordnung vom Urner Landrat ersuche ich Sie um die Beantwortung von folgenden Fragen. Ist ein konkretes Umsetzungskonzept vorhanden und wenn ja, auf welchen Zeitpunkt? Und welches sind die Aufnahmekriterien für das integrative Brückenangebot, besonders in Bezug auf die Aufenthaltsbewilligung N, F oder B? Besten Dank.
Besten Dank. Die Frage darf ich zur Beantwortung im Landamt Bildungs- und Kulturdirektor Beat Jörg übergeben.
Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, Sie bekommen eine topaktuelle Antwort über, ist an den Medien noch nicht kommuniziert, ist gestern im Landrat abgesegnet worden. Ich tue kurz ausholen. Es ist am 12. April ein Projektauftrag zur Ausarbeitung genau von dem Konzept, das Sie jetzt angesprochen haben, im Regierungsrat abgesegnet worden. Wir haben gestern das Grobkonzept ebenfalls zu sehen bekommen, haben das beschlossen, dass es so soll weiter bearbeitet werden. Und das Detailkonzept wird jetzt die BKD ausschaffen. Es ist ein möglicher Start auf das Schuljahr 2017-18 vorgesehen. Es ist ein Angebot, das am BWZ soll integriert werden soll. Und es sind junge Erwachsene im Alter zwischen 16 und 25, wie es vorhin auch gesagt worden ist. Man geht davon aus, dass Leute aus EU- und EFTA-Staaten mit Ausweis B aus Drittstaaten, auch mit Ausweis B, anerkannte Flüchtlinge, Ausweis B und vorläufig aufgenommene Flüchtlinge und aufgenommene Personen mit Ausweis F das Angebot können nutzen. Und das sind ja alles Jugendliche, die eben nach der obligatorischen Schulzeit jetzt in Kanton Uri oder in die Schweiz kommen und wenig schulisches Grundwissen mitbringen und für unsere Integrationsvorbereitungsarbeiten, die wir jetzt schon haben, also das ist das die Berufsvorbereitungsschule oder kombiniertes Brückenangebot, die Grundlagen noch nicht mitbringen können. Das ist also ein neues Angebot. Voraussetzungen ganz allgemein, es wird dort sicher geschaut, ob jemand motiviert und auch lernbereit ist, bildungsfähig ist. Es wird sicher das Potenzial abgeklärt und vor allem bei denen, wo es möglich ist, wird das immer bei den Erstbegrüßungsgesprächen, die man ja mit diesen Leuten führen tut, können feststellen. Jetzt haben Sie aber gemerkt, es ist noch eine Gruppierung, die auch Landrätin Sommer kurz erwähnt hat, Asylsuchende mit Ausweis N, also die immer noch im Verfahren sind, die werden das Angebot nicht können nutzen. Der Regierungsrat hat aber gestern ebenfalls gesagt, wir möchten gerne, dass die Gruppe von Jugendlichen im Asylverfahren ebenfalls eine fixe, eine bessere Tagesstruktur bekommt. Heute ist es ja so, dass im Asylzentrum bestimmte Angebote sind, aber immer auf freiwilliger Basis natürlich, Betreuungsaufträge, die vielleicht das Schweizerische Rote Kreuz mit denen tut, dass man erarbeiten, Angebote, die Jugendliche können nutzen, wenn es wirklich auch gemacht wird. Das, was bis anhin angeboten wird, wird auch über Geld vom SRK finanziert. Die Mittel werden das alle über die Pauschale, die das SRK bekommt, ebenfalls können gezahlt werden. Der Regierungsrat erachtet es aber jetzt als sehr notwendig, dass er die Situation verbessern will. Er sagt sich, dass man ebenfalls ab 2017 spezielle Deutschkurse für asylsuchende Jugendliche und junge Menschen im Alter 16 bis 25, vielleicht ist es auch jemand, der 27 ist, organisieren und auch anbieten. Es kann sein, dass das ebenfalls über das BWZ Uri angeboten wird. Entscheidungen sind dort noch keine gefällt. Aber Sie sehen selber, wir möchten gerne, dass die Jugendlichen bessere Tagesstrukturen bekommen und dass wir sicher denen ebenfalls probieren, Zukunftsperspektiven zu zeigen, die heute nicht alle so rosig vorhanden sind. Sie sehen, top aktuell, Presse, wenn Sie das wünschen tut, sind natürlich Unterlagen dann greifbar.
Besten Dank für die Beantwortung von diesen Fragen. Herr Landamann, meine Damen und Herren Regierungsräte, geschätzte Landrätinnen und Landräte. Nach einer intensiven Session danke ich Ihnen für Ihr engagiertes Parlieren und Debattieren. Wir haben heute gut geplant und können jetzt ans Bauen gehen. Ich habe noch einen Hinweis. Kommissionspräsidentinnen und Kommissionspräsidenten und die Ratsleitung treffen sich im Anschluss, das heisst etwa um 20 ab, 10 Minuten also, im Bannersaal zur Kommissionspräsidentensitzung. Ich wünsche Ihnen allen einen angenehmen Abend und auf Wiedersehen am 28. September.